Das klingt, als hätte ich ein Osterei gedroppt. Einen wunderschönen guten Morgen am Ostermontag zu einer weiteren Folge von Football Bromance, dem Podcast in Staffel 6. Mit, von und präsentiert, produced von dem Mann mit den hässlichsten Gardinen im Hintergrund der Welt, Björn Werner.
Hallo.
Was ist denn da los?
Das sind die wunderschönen Ostseegardinen. So sehen die doch hier immer aus, oder?
Im Norden. Die heißen so?
Ja.
Ostseegardinen.
Die sehen immer so aus an der Ostsee oder Nordsee, habe ich das Gefühl. Das ist der Look.
Nee.
Das ist der Look von den schönen, sind das Landhäuser? Wie nennt man denn so Ostsee, so Ferienhäuser hier? Die haben immer den gleichen Look.
Das sind deine, ich weiß nicht, wie du die nennst. Keine Ahnung. Chalets? Sind das Chalets?
Nein, das sind keine Chalets. Chalets sind meistens in den Bergen.
Es ist dein Beachhouse. Du hast ja auch eins in den Hampton. Jetzt hat er auch eins vor den Toren von Berlin.
Ich bin ja über Ostern mit meinen Brüdern, deren Freundinnen und ein paar Freunde aus Berlin hier in so einem Riesenhaus. Ist sehr cool, aber...
Mir liegt was auf der Zunge.
Die liegt immer was auf der Zunge und du bist...
Hast du dich mit dem Helikopter aus Marbella rüber an die Ostsee fliegen lassen?
Das war doch ein Witz. Nur Patrick kann so über seine eigenen Witze lachen. Aber das Wetter war fantastisch in Marbella. 15 Grad und Regen und dann natürlich jetzt 10 Grad und Regen hier an der Ostsee. Aber was hat meine Mutter damals immer gesagt? Wir sind jedes Jahr an die Ostsee gefahren aus Berlin. Wir konnten uns damals leider nie einen Urlaub im Ausland leisten. Und meine Mutter hat es immer sehr süß. Es ist no shot hier gegen meine Mutter. Sie ist immer so gerechtfertigt. Ja, das machen wir wegen der frischen Luft für Björn, weil er ist ein Allergiker. Das war jedes Jahr der Grund, warum fahren wir wieder in die Ostsee. Die frische Luft ist gut für Björn.
Hast du gut gemacht.
Er ist ein Allergiker. Weil ich hatte als Kind wirklich Neurodermitis und wie heißt es? Ich weiß gar nicht, ob es offiziell das Wort gibt. Gibt es allergisches Asthma? Also nicht richtiges Asthma, sondern allergisches Asthma? So wurde das mir immer damals als Kind gesagt. Okay, weil das habe ich doch gefühlt in den letzten 10 Jahren noch nicht einmal mehr gehört. Aber ja, ich war ein Harter. Ich war allergisch gegen alles. Kennst du diesen Test, den du machst auf dem Unterarm?
Ja.
Ich schwöre dir, Patrick, jedes Tier, jede Pflanze, jeder Busch, jeder Art von Rasen.
Jeder Busch.
Das Ding, ja, überall war das juckend rot, Alter. Das kannst du dir vorstellen, aber ja.
Jeder Busch macht juckend rot, ey.
Oh Gott. Oh, shit,
das
ist
am Montagmorgen, ey. Leute.
Ja, frohe Ostern. Frohe Ostern, Patrick, das hast du gesagt. Frohe Ostern.
Frohe Ostern. Habe ich doch gesagt, das ist die Osterei-Edition.
Du hast gesagt, du hast nur ein Osterei gedroppt, hast du gesagt. Es ist nicht die Osterei. Es sind zwei verschiedene Sachen, ey.
Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Ihr habt ein paar Eier gefunden. Und und habt ein paar schöne Tage mit der Familie. Heute ist Ostermontag. Ihr könnt euch entspannt zurücklehnen. Und nachher gibt es ja noch ein Interview im Anschluss an diesem Podcast. Also, bevor Björn Werner sagt, schön mit Ö, nicht abschalten, dranbleiben, Interview Tyreek Hill im Nachgang. So.
Wir müssen einmal ganz kurz, warte. Du wolltest schon zu Breaking News gehen. Wir müssen einmal ganz kurz zurückgehen zur letzten Woche, wo wir an dem Montag ja darüber gesprochen hatten, dass die NFL über, glaube ich, 3-4 Tage die Owner der NFL, die Besitzer der NFL-Teams sich getroffen haben beim Owners Meeting in Orlando. Mhm. Und am ersten Tag kam dann natürlich schon raus, dass sie darüber gerade reden, ob der Hip-Drop-Tackle sozusagen gebannt werden sollte oder bestraft werden muss. Hip-Drop-Tackle, whatever. Ihr wisst, was ich meine.
Hip-Top-Drackler heißt der.
Der wurde bestätigt, Leute. Wir haben uns darüber aufgeregt. Es wurde bestätigt. Du kriegst ab sofort als Defense-Spieler eine weitere Flagge in dem Flaggenkatalog, was eher defense-lastig ist. Das ist nicht ausgeglichen, meiner Meinung nach. Aber wenn du von hinten jemanden tackelst, die Arme um die Hüfte herum des Ballträgers sozusagen klammerst und dann mit deinem Gewicht runterziehst oder sich fallen lässt auf die Beine, Kniebereich oder unter dem Kniebereich, also alles, was Beine sind, ist das eine Flagge. Du verlierst 15 Yards für deine, also die Defense verliert 15 Yards und die Offense kriegt eine Automatic First Down. So, wir haben alles da schon dazu gesagt. Die neue Kickoff-Regel, Patrick, die wurde jetzt auch bestätigt, aber es ist so ein One-Year-Trial. Also die probieren es jetzt ein Jahr lang aus, um sich die Tür offen zu halten, dass, ja, wenn es scheiße ist, dass die sagen, komm, wir gehen wieder zurück. Da, was anderes gibt es nicht. Das wollten wir einmal nochmal ganz kurz klären hier. Aber erzähl mal jetzt die Breaking News. Komm, wir haben auch letzte Woche über diesen Spieler gesprochen.
Ja, es ist tatsächlich passiert in der Zwischenzeit. Zwei NFL-IPP-Programm-Mitglieder haben tatsächlich einen Vertrag mit ihren Teams unterschrieben. Der größte, glaube ich, der am meisten Buzz gemacht hat, war der walisische Rugby-Star, wir haben letzte Woche über ihn gesprochen, Louis Rees-Zammit. So, hat einen 3-Jahres-Vertrag bei den Kansas City Chiefs unterschrieben. Sofort, oh, 3 Jahre. Ruhig. Bleiben Sie ruhig. Das mit diesem 3-Jahres-Vertrag ist natürlich immer so eine Sache. Übrigens auch der irische Panther und Kicker Charlie Smith, Smith mit Y übrigens, 3-Jahres-Deal bei den Saints unterschrieben.
Kurze Frage. Ist es denn nicht Smythe? Ja. Ist es nicht, da wird es denn nicht mit Y, ist es nicht bei den Iren, dass dann so Smythe ausgesprochen wird? Oder ist es dann immer noch Smith? Keine Ahnung, kann ja vielleicht,
das ist eine gute Frage.
Vielleicht hört ja jemand gerade zu und weiß das und kennt sich da aus, weil ich habe das Gefühl, in irgendeinem Interview.
Es könnte Smythe
sein. Smythe sein. Aber egal, wenn jemand das weiß, sag mal Bescheid, slide mal in die DMs.
So, Smythe mal in die GMs. Smythe war übrigens ein Gaelic Football Goalie, also ein Torwart.
Kennst du die Regeln von Gaelic? Nein, ich wollte dich
gerade fragen. Die spielen mit 15 Leuten.
Was spielen die denn?
Die spielen mit 15. Ja, das ist so Football, also Fußball, das ist ja ein,
warte mal,
aber du kannst den ins Tor oder auch übers Tor schießen.
Was? Ich habe das, glaube ich, irgendwo in einer Doku mal gesehen.
Es gibt verschiedene Punkte.
Du hast recht.
Es gibt verschiedene Anzahl. Es kannst ins Tor und übers Tor schießen. Ins Tor gibt mehr als übers Tor.
Ich habe das gerade gehustet.
Du spielst mit 15 Leuten.
Krass. Das ist eine Mischung von Rugby und Football dann, oder was? Also American Football.
Fußball.
Stimmt, weil, ja, macht schon Sinn. Hä? Krass. Ich glaube,
das ist eine Mischung aus vielen.
Ganz
aber
vielen.
Es gibt einen Goalkeeper, also ist da auch ein Fußball dabei.
Aber was macht denn der Goalkeeper, Ball, wenn du rüberschießt?
Der Ball ist rund. Ja gut, da kann er gar nichts machen. So hoch kann er nicht springen.
Was meine ich, hä? Ich verstehe.
Also er hat einen 90-Inch Vertical.
Also die Sport muss ich mir einmal angucken. Also das verstehe ich gerade gar nicht, wie das gehen soll alles.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mir das auch nie angeguckt, Gaelic Football, aber jetzt ist er bei den New Orleans Saints. Hast du, ich glaube, ihr habt natürlich wahrscheinlich die 60 Jahre Field Goal da gesehen, wo er hart nach rechts geaimt hat und das Ding noch reingebogen hat. Freut mich sehr. Also zwei haben unterschrieben und wie gesagt, Zammit bei den Kansas City Chiefs 3 Jahre. Diese 3 Jahre, Björn, müssen wir, glaube ich, nochmal erklären. Die haben ein bisschen Guarantee-Money bekommen, glaube ich, ne? Zammit, oder?
Ja, ein ganz bisschen. Um sogar einen kleinen Signing-Bonus, aber ich habe noch nicht rausgefunden, was. Man hat das nur lesen können, aber
Nein. Man
muss es trotzdem einmal ganz kurz, weil das sind Fragen von euch immer, Leute, ja? Also, sagen wir mal, ich glaube, wir beide wissen schon relativ viel, aber wir wissen nicht alles. Und dann müssen wir selber uns erstmal nochmal, okay, shit, ey, wir müssen rausfinden. Es gibt ja so viele tiefere Regeln in allen Bereichen in der NFL, auch was zur Salaries, ne, und das ändert sich ja auch die ganze Zeit. Guck mal, und da habe ich, Patrick, ich habe das nämlich mal rausgesucht, weil wir eine fantastische Frage von Hansi
übrigens
reingekommen haben.
Ja? Nur mal kurz, bevor du das gleich erklärst, ich habe ja in den New Heights Podcast, höre ich ab und zu mal rein, ne, die beiden, das sind NFL-Superstars. Selbst die beiden kriegen ja auch manchmal Fanfragen, wo sie sagen, oh shit, da ist Salary, Free Agency, Restricted, keine Ahnung, wie funktioniert das?
Ja, das.
Leute, das ist ein Unterschied. Du kannst dieses Spiel gespielt haben, verstehen als Trainer die Taktik, aber die NFL, und das macht sie so interessant, die ganzen Regeln, auf der Business-Seite, Salary Cap, Roster, das Officiating, das ist, da ist das ganze Thema Analytics, da ist so viel, es gibt so viele Facetten im Football. Zeigt mir einen, der bei allen Meister ist. Gibt es nicht.
Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, wenn du das so sagst, wo ich aktiv war als Footballspieler. Gibt es nicht. Oder sagen wir es mal andersrum, warte. Jetzt zu diesem Zeitpunkt habe ich viel mehr Wissen, weil wir den Podcast über die letzten Jahre machen, TV-Experte bin, musste ich mir viel mehr über die Jahre halt das erstmal aneignen, wie das komplette Business, 360 Grad, weißt du, NFL, was das bedeutet. Und als Spieler, wie du es gerade sagst, da fokussierst du dich doch gar nicht auf die Hälfte der Scheiße, die wir hier besprechen. Da achtest du, okay, wie trainiere ich heute, wie sieht mein Team aus und wer sind die Spieler, gegen die ich spielen werde und wie ist mein Playbook, was muss ich innerhalb von meinen Plays machen. Da hast du ja gar nicht mehr Kapazität, das komplette Business, ja, also tiefgründig zu verstehen mit all diesen möglichen Regeln, warum reden die darüber? Glaub mir, gucken viele NFL-Spieler, Leute, gucken nicht mal Football. Heißt,
das stimmt.
Warte, sie gucken, sie machen Videoanalyse. Aber wenn du ein Spiel als, oder wenn du eine Videoanalyse machst, ist es eine andere Art von Football gucken, als wenn ich zu Hause bin und ich gucke mir Sunday Night Football an. Und ich schwöre euch, Leute, es gibt viele NFL-Spieler, man würde vielleicht davon ausgehen, jetzt gerade so als Fan, jeder NFL-Spieler kriegt ja alles mit in der NFL, was gerade passiert bei 32 Teams. Der hat gegen den gespielt. Nein, ich sage euch, ich hab da jetzt keine Zahl, aber es sind sehr viele Menschen, die nur wirklich innerhalb von deren Schedule denken, das sind die Gegner und von Woche zu Woche gehen, gegen wen sie spielen. Oft kennen die
das
nicht
ist,
mal.
Das ist korrekt.
Oft kennen die,
das ist korrekt.
Oft kennen die gar nicht die Namen von Spielern, sondern nur die Nummern auf dem Rücken. Weil du siehst ja das oft ist, nur bei der stimmt. Videoanalyse aus dieser Coaches-Perspektive, die wir als Footballspieler haben, die sehen ja die Fans gar nicht im Fernsehen, siehst ja nur die Nummern halt. Du kannst ja nie lesen, wer die sind. Du kennst die basierend auf Nummern. Deswegen sagen ja auch Leute oder die Coaches immer faceless, nameless. Was sagen die immer? Faceless, nameless, whatever. Da haben noch irgendwas.
Opponents oder
ja, irgendwas, keine Ahnung. Irgendwas war da.
People, was auch immer. Aber deshalb, guck mal, wollte ich nochmal sagen, deshalb ist es auch ein großer Unterschied zwischen einem Football-Experten und einem NFL-Experten. Um Experte über die NFL zu werden, musst du nicht gespielt oder gecoacht haben. So, zum Beispiel Mika hat nie gespielt, nie gecoacht. Natürlich kann sie NFL-Expertin werden, weil du so viel Knowledge über die NFL und auch über das Spiel kannst du dir übers Internet aneignen, lernen. Football-Experte, andere Baustelle. Wie es sich anfühlt, am Spielfeldrand zu stehen, im Stadion zu
angeschrien
stehen.
Angeschrien zu werden von Coaches Seitenlinie, in hitzigen Situationen.
Wie es ist, Björn Werner anzuschreien, ja. wenn er beim Kickoff-Return nicht die Wedge hart genug gebracht hat. Das sind Sachen, die kannst du nicht lernen. Die kannst du nur lernen, wenn du tatsächlich das Ganze gemacht, gecoacht, vor Ort warst. Und das ist der Unterschied zwischen Football-Experte und NFL-Experte. Bitte niemals verwechseln.
So, ich habe jetzt. So,
und jetzt zu den Verträgen von den.
Ja, genau. Erstmal ganz kurz: Wir haben ja ganz viele Fragen direkt auf Social Media reinbekommen. Warum wurden die beiden Spieler vor dem Draft schon sozusagen gesigned?
Weil sie nicht draft-eligible sind.
Genau, das müssen wir einmal kurz erklären. Einmal ganz kurz, was normalerweise sind ja die Regeln so aufgebaut oder was man hört eher von College-Spielern. Um draft-eligible zu sein, jetzt mal auf Seite der US-Amerikaner, du musst 3 Jahre removed sein mit deiner Highschool. Also nach deinem Highschool-Abschluss müssen da 3 Jahre dazwischen gewesen sein, dass du draft-eligible bist. Für die College-Spieler ist es halt auch 3 Jahre. Du darfst nach deinem Junior-Jahr oder deinen Redshirt-Sophomore-Jahr, weil du ja ein Redshirt-Jahr gemacht hast, sind ja dann 3 Jahre, darfst du dich innerhalb von 7 Tagen nach deinem letzten Bowl-Game, musst du dich entscheiden, ob du early declarest, also dass du frühzeitig in die NFL gehst, weil du bist draft-eligible, wenn du 100%ig fertig bist mit deinen Football-Jahren, basierend auf NCAA-Regeln. Ne, NCAA-Regeln ist normalerweise so, du hast 4 Jahre Football, in 5 Jahren University, die du spielen kannst. Wir hören aber immer wieder, ey, es gibt Leute, die 6 Jahre im College sind, weil die sind denn Leute, die medical redshirted sind.
7.
Es gibt Leute, die lang unterwegs sind. Jetzt auch mit dem Corona-Jahr haben alle College-Football-Spieler ein freies Jahr bekommen. Also das, natürlich ist das jetzt so ein bisschen durcheinander alles, aber das mal jetzt so basic. Jetzt aber, die beiden waren ja nicht am College. Warum sind jetzt die anderen oder ein paar andere draft-eligible als international students oder als international players und manche nicht? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich kann nur aus meiner Seite, vielleicht hast du die Antwort, nachvollziehen, zum Beispiel mit Moritz Böhringer damals, der ja gedraftet wurde in der 6. Runde von den Vikings, glaube ich, ne, war das. Er war, meines Wissens, vielleicht hat auch jemand die andere Story, er war in Deutschland auch am Studieren, weißt du, was ich meine, und war gerade er war noch nicht zu lange removed von seinen Studies, dass er als nicht draft-eligible ist. Weißt du, was ich meine? Weil dieser Charlie Smythe und Lewis, gehe ich stark davon aus, dass die schon Pros waren auch und gar nicht mehr studiert haben in ihren Ländern. Und deswegen sind sie nicht mehr draft-eligible und deswegen sind sie wie normale Free Agents. Die sind wie normale Free Agents, die einfach jetzt gerade gesigned werden können. Die wären nicht gedraftet, also kein Team hätte sie gedraftet und dann wären sie hundertprozentig von dem NFL-IPP-Programm wären sie dann verteilt worden, weißt du? Die wären dann sozusagen einfach nur verteilt worden an die Teams, die dann von der NFL, die, ja, wie nennt man das? Von der NFL sozusagen eher dieses Ding sagen, nein, ihr müsst jetzt, weißt du, diese Division muss jetzt 4 International-Spieler haben. So war das ja bis jetzt immer. Hast du mehrere Informationen dazu noch? Hast du irgendwas mal gehört? Weil die haben es noch nie so für uns öffentlich gemacht. Also ich kann das nur so nachvollziehen.
Ja, nee, das habe ich auch nicht, das ist schwer zu finden. Ich hab nur was über die Eligibility gefunden, um in dieses IPP-Programm zu kommen, ja, aber auch das,
auch anders.
Auch das ist ja, es hat sich auch irgendwie verändert, weil eigentlich war mal da drin, darf es kein College-Football gespielt haben, aber Jakob Johns hat College-Football gespielt und war trotzdem im IPP-Programm.
Ja, so. Ja, das ist aber, ja genau, das, also ich, vielleicht weiß auch da jemand mehr, NFL, oder wir fragen mal, probieren das mal rauszufinden, bei der NFL, mal gucken, ob da irgendjemand überhaupt eine Antwort gibt denn. Aber zu den Verträgen, Patrick, sie sind ja jetzt eigentlich wie die Spieler, die einen Rookie-Minimum-Vertrag bekommen haben.
Korrekt.
So, was bedeutet das? Alle sagen, boah, gleich 3 Jahre. Wait a minute, hat Patrick gerade gesagt, das bedeutet nichts. Aber dieser Lewis hat ein bisschen Garantiesumme bekommen und einen kleinen Signing-Bonus. Und das ist das, was am Ende ja garantiert ist. Deswegen heißt es Garantiesumme. Wenn sie in den Practice-Squad kommen, was ich erstmal stark davon ausgehe, dass der irische, nicht der Panther-Kicker, sondern der Rugby-Star Lewis, gehe stark davon aus, dass der erstmal 2 Jahre da oder mindestens 1 Jahr geparkt wird im Practice Squad, dann ist dieser 3-Jahres-Vertrag wieso schon durcheinander? Weil du kriegst Practice Squad Geld, Leute. Weil Practice Squad Geld, ich habe das probiert mal rauszufinden, was dieses Jahr Practice Squad ist. Ich habe das nicht gefunden, was dieses Jahr ist, aber letztes Jahr.
Aber Björn, der ist doch nicht durcheinander, der ist null and void. Der ist durch. Du wirst released und dann damit ist der Vertrag zu Ende und dann wirst du re-signed zum Practice Squad. Das heißt, wenn er am Practice Squad kommt, ist nur sein Signing-Bonus, den behält er, der Rest ist weg, ist null und void.
Du hast vollkommen recht. Deswegen ist das ein bisschen, diese 3 Jahre sind Rookie-Minimum. Hier, ich habe mich rausgesucht, Patrick, und ich war schockiert gerade, wie viel es ist. Als Rookie, der nicht im Practice Squad ist, sondern er schafft es in den 53-Man-Roster, kriegst du dieses Jahr $750,000. Im Mai 2013 war das bei 450. Da siehst du mal, wenn der Salary Cap hochgeht, ne, und die NFL auch wirtschaftlich gut ist, geht es immer weiter hoch und die Spieler profitieren davon. Freut mich extrem. Holy shit. Und wenn du ein Jahr unter deinem Gürtel hast, under your belt, wie man sagt, bist du bei 870.000, zweite Jahr 940.000, dritte Jahr 1,01 Millionen, vierte Jahr bis sechste Jahr ist 1,08 Millionen und über 7 Jahre ist 1,65 Millionen. Das sind diese Minimumverträge, die ganz viele Spieler halt unterschreiben. Und heißt...
Pass auf, vielleicht sollten wir sagen, was verdienst du auf dem Practice Squad? Ist ja auch nochmal wichtig.
Marcel Dabo, hast du es rausgefunden gerade?
ja, für alle 18 Wochen, wenn du alle 18 Wochen auf dem Practice Squad bist, 216.000 in deinem ersten Jahr, was 29% von einem League Minimum von Rookie Salary ist. Und wenn du ab der zweiten Saison alle 18 Wochen zwischen 289.000 und 370.000. Also wenn du ein Veteran bist am Practice Squad, machst du immer noch 370. Okay, alright, alright, alright.
Und jetzt hier, jetzt wird es nochmal verwirrend. Jetzt wird die Verwirrung verwirrt. Ja? Patrick, so, hä, was bedeutet das? Ist so ein Online-Ding. Sagen wir mal, der Rugby-Star Lewis startet sofort, knallt sofort durch, wird Superstar. Er ist im 53-Man-Roster. Jetzt sind ja alle, die jetzt zuhören, ja, aber ich weiß ja schon, wie das funktioniert. Über 18 Wochen werden dann die $750.000 geteilt, weil du kriegst ja Game-Day-Checks. Immer nach dem Game-Day hast du dann einen schönen Check. Was sind 750.000 durch 18, Patrick? Komm.
57 durch 18 sind $41.666 pro Check.
Das war schnell, den Calculator hier rausgeholt.
Im Kopf, alles im Kopf.
Alles im Kopf. Das ist eine Menge Kohle. So, jetzt kann er, pass auf, 3 Wochen lang nimmt er 3 von diesen 18 Checks, basierend auf die 750.000. Jetzt aber sagen die Chiefs, hey, wir cutten dich jetzt, aber wir werden dich dann gleich zum Practice Squad wieder sign. Dann ist er 3 Wochen rein auf dem Practice Squad, dann kriegt er diese 3 Wochen nicht von den $750.000 was, sondern von dem Practice Squad. Ne? Diese 216.000 geteilt durch 18. Was hast du 216.000 gerade gesagt? Was, oder 260.000?
216. So,
was ist das geteilt durch 18? Warte.
Hä, wieso kriegt er denn 216.000?
Nein, warte, geteilt durch 18? Bumm, 12.000. So, heißt, in den ersten 3 Wochen kriegt er pro Woche diese $41.666. Dann wird er vielleicht gecuttet, was ja gang und gäbe ist in der NFL. Das passiert ja mit ganz vielen Spielern in der NFL, nur das kriegen wir meistens gar nicht mit, weil das keine Superstars sind. Dann werden sie gecuttet.
Ach so.
Pass auf, jetzt sagen wir mal, er wird Woche 3 gecuttet offiziell und dann wird er aber, die sagen ihm, ey, keine Sorge, du wirst bei uns im Practice Squad wieder sozusagen auftauchen. Dann kriegt er, sagen wir mal, für die restliche Saison $12.000 pro Woche nur. Nicht die 750.000 wieder, ne? Also.
Die haben, klar, das kriegst du ja okay, nur, wenn du active bist.
Ja, weiß ich nicht, das ob das so das klar hat, ist, ob das für alle daraus
so
klar
ist. Genau, jeder, das hat jeder verstanden.
Ich hoffe das. Alright, 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 alright. Alright. Aber ganz kurz, ich glaube, der Kicker hat eine viel bessere Chance, schneller auf dem Feld zu sein, weil einfach internationale Kicker, die den Ball kicken können, das ist ein anderes Skillset. Die wissen, wie man kickt. Jetzt muss ich dran gewöhnen, okay, in der Situation noch unter Druck und all sowas, ja. Aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn du ein Feldspieler bist, American Football auf dem Feld zu kommen. Weil alle reden auch gerade, Patrick, das, ich weiß, wir haben auch drüber gesprochen, letzte Woche erst eine schnelle 40 gelaufen, sein Vertical Jump war komisch, da habe ich auch gesagt, ey, vielleicht ist da was passiert, aber die Chiefs haben was gesehen. Boom. Es ist eine billige Version jetzt, du kannst einen billigen Athleten jetzt reinkriegen, der roh ist, ne? Er ist ein Rohdiamant, das sagen ja die Amerikaner immer so schön, und jeder amerikanische Coach glaubt immer an sein Coaching, dass man aus jedem Rohdiamant einen, einen schönen Diamanten rausholt.
einen wunderschönen Solitär formen kann.
So. Weiß ich nicht. Oft passiert es auch nicht, ne? Aber, E-Mail. Ich denke einfach, dass dieser Charlie Smythe, also ich denke nicht, dass, also.
Charlie Smythe? Ach so, also.
Ich verwechsel gerade die Namen. Pass auf. Ich denke, dass Charlie Smythe einfach eine bessere Chance hat, schneller auf dem Feld und ein Starter zu werden, jetzt in Anführungsstrichen,
natürlich,
weil er Kicker ist.
Müssen wir doch gar nicht, okay, müssen wir gar nicht drüber reden. Alright. Also Zammit, Lewis Rees Zammit, da wird ja einige spekulieren, ob er Running Back wird. Leute, jetzt lass mal die Kirche im Dorf, der ist 6'3", der ist 1,91 Meter, wiegt 88 Kilo. Du kannst nicht mit dem. Weißt du, wie schwer Running Back spielen ist? Er hat ja diesen Winger gespielt, ne, im Rugby. Ich habe mir seine Highlights angeguckt. Der Typ hat Speed, müssen wir drüber reden, aber der ganz aus im Rugby und kriegt immer sozusagen den letzten Pitch und benutzt seine Geschwindigkeit.
Okay.
Und sein Highlight siehst du nicht. Er ist nicht einer in der Mitte, der sich auch mal durchtankt und 6 Typen aus wegknallt. So, das ist nicht sein Forte. mit 1,91 und 88 Kilo wirst du nicht in der NFL einen Ball kriegen und Inside Zone oder ein ISO laufen, weil da knackt es richtig im Gebäck.
Er ist Receiver.
Der wird Receiver spielen. Einige sagen, ja, mit den Return Rules wird er jetzt direkt Returner spielen. I don't know. Ich glaube, erstmal muss er überhaupt NFL-Football erstmal erlernen, weil in dieser Akademie, im IPP-Programm, das ist Training. Training Camp in der NFL ist ein ganz anderes Animal, weil da wird keiner sagen, ey, du bist doch der vom Practice Squad, IPP. Ja, da sind ein paar Brüder, die sagen, ey, Motherfucker, try to steal my money? I need to get paid too. I need to put some food on the table. Die werden ihm ein paar an der Backen hauen. Die werden versuchen, so ist es.
Alle, die unser Hype House auf Twitch bitte verfolgt hatten, Jakob Johnson, kannst du dich noch an Jakob Johnson erinnern, der, wo er es erklärt hatte? Er sagt, wo er reinkam durch das IPP-Programm, waren die alle eher sauer und sagen, you get a free pass. Die haben ihn fertig gemacht, weil die gesagt haben, ach, nur weil jetzt hier NFL globalisiert werden soll, kriegst du einen free pass. Und all die internationalen Spieler und die werden gehypt und wie auch immer. In der Lockerroom sind andere Regeln. Der Spieler, der jetzt da reinkommt, nimmt irgendeinen anderen Spielern den Job weg. So. Und.
Naja, eigentlich ist er extra, aber trotzdem wenn jemand entitled ist, ist das scheiße.
Er ist extra im Practice Squad. Wenn er aber, er hat die gleichen Chancen, das ist geil, Patrick. Komm.
Jetzt ist er getriggert.
Jetzt gehen wir mal hier zwei Szenarien durch. Patrick, du bist der amerikanische Defensive Back Number 17. Aus welchem College?
Nein, du bist der Amerikaner.
Ich stehe doch jetzt das Out. Okay. Ich muss doch jetzt das Szenario hier aufbauen.
Ich bin von Notre Dame.
Notre Dame. Er hat doch was im Köpfchen. So, Nummer 17, Patrick Izume, out of Hamburg, Germany, playing at Notre Dame. His pro day was a 4-4-4. 4-4-4, bist du gelaufen beim 40, beim 40 Jahr Dash.
Nehm ich.
Bist aber auch nur 25-inch Vertical gesprungen. Das ist ein bisschen so das Negative. Das ist your Weakness. Your Weakness, was die Experten dann sagen.
Nein, pass auf.
Nein, das geht ja gar nicht. Du bist ja gar nicht gehypt. Sorry, warte. Du bist nicht gehypt. Du bist ein Practice-Squad-Spieler. Du kommst undrafted in die NFL. Sorry, wir müssen ja einmal kurz negativ werden. Patrick Azume, der Cornerback aus Notre Dame, du schaffst es leider nicht, gedraftet zu werden. Du wirst eingeladen zum Rookie-Minicamp, musst dich dort beweisen, um zu hoffen, dass du irgendwie eingeladen wirst zu den 90-Mann-Roster. Du schaffst es, Patrick. Boah, du hast diesen ersten Schritt hast du geschafft, ja? Du bist im 90-Mann-Roster.
Und dann kommt ein Spritznacken von Björn Werner aus Weddingen.
Warte doch mal ganz kurz. So. Und du so, holy shit, ey, shit.
Ich hab jetzt schon Hass. Ja,
ich habe den nächsten Schritt geschafft. Und jetzt kommt das Trainingscamp. Fuck, es gibt jetzt 16 Practice Squad plus diesen einen extra, korrekt? Die haben das ja auch hochgegangen mit den Practice Squad.
Es gibt 53
Mann im aktiven Roster. Heißt, wir haben 53 plus 16 sozusagen Jobs, ne, im Practice Squad. Im Practice Squad hast du einen eigenen International Squad. Bleiben wir nur mal ganz kurz da. Du hast 16 Spieler, undrafted Rookies. Nein, sogar mehr, weil die Differenz von 53 plus 16 Practice Squad, denn zu 90, da werden ja eine Menge Menschen gecuttet, ne, nach dem Trainingscamp. Ganz viele verlieren den Job. Aber für die internationalen Spieler gilt die Regel nicht, dass du gecuttet wirst. Du hast safe im Trainingscamp diesen einen International Spot. Und die anderen 30 Rookies, die da kämpfen, laufen
das
jeden Tag.
Das sind ja nicht nur Rookies, sind ja auch Free Agents.
Sorry, ist ja egal, aber meistens sind es junge Spieler. Die laufen jeden Tag an dir vorbei, sitzen in Ding und finden raus dort live. Die kriegen es ja gar nicht so mit wie wir hier. Die finden live vor Ort raus.
Weißt du, was ich raus will? That motherfucker got a hall pass?
Was? Wait, what? Your spot is guaranteed. It doesn't matter how bad you are gonna be in this team on the practice squad and earning $260,000. Und er so,
yeah, man.
Yeah, mate.
Cheers, mate.
Alter, Leute, ihr könnt euch vorstellen.
I'm only here for a year or two to make some money.
Für uns internationale Spieler, geil, dass es dieses Programm gibt. Aber bitte nicht vergessen, da sind andere Amerikaner, die sagen nicht, oh, das ist so schön, dass wir das jetzt haben, dieses Programm. Und Jakob Johnson hat es erklärt.
Ich bin ein großer Befürworter der Internationalisierung der NFL.
Oh, weil Jakob Johnson hat es im Hype House Real Life gesagt, er hat gesagt, ey, die haben mich da jeden Tag, da musstest du dich, du musstest so eine thick skin, eine dicke Haut haben, einfach das eiskalt deinen Rücken runterlaufen lassen, was sie da jeden Tag sagen im Trainingscamp zu dir. Eiskalt. Weiß ich nicht. Wie nennt man das? Dribble cold down your back. I don't know. Patrick, sag mal, müssen wir mal kurz einmal hier durchatmen. Warte, wie fandest du dieses Szenario? Bist du glücklich als Spieler?
Nee, ich find's scheiße. Warum kommt jetzt Björn Werner, ein x-beiniger DB aus Wedding, Alter, und kriegt einen Hallpass, Alter? Nix da! Nix da!
X-beiniger DB, ey!
So, liebe Romantiker, wir haben, 80% Männer, vielleicht sogar 85% Männer hier. Also, aufgepasst. Aber diese Ad ist natürlich nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Aber die wissen schon Bescheid. Die sind besser als wir Männer.
Ich habe auch das Gefühl, dass Frauen besser sind, um sich selber zu kümmern als Männer.
Das stimmt. Also, aufgepasst, liebe Männer. Kollege AG1 liefert gerade, auch für Männer, ein starkes Nährstofffundament für den Tag. Hört zu. Wie ihr wisst, sind wir schon seit langer Zeit mit AG1 verheiratet. AG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform, Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, einem Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. So, und Björni erzählt euch jetzt mal, warum, liebe Männer, ihr zuhören solltet, was das für euch tun kann.
Ja, ein paar unserer liebsten Vorteile von AG1, Erhaltung der Haare. Oh, heikles Thema bei Männern. Vor allem bei mir, Patrick. Ich habe ein natürliches Comeback gestartet hier. Leute glauben mir das nicht, aber es war alles naturell.
Ja? Warst nicht in der Türkei?
Ich war nicht in der Türkei. AG1 trägt mit Biotin, Zink, ja, zur Erhaltung normaler Haare bei. Biotin kennen Frauen nämlich schon längst, dass es ein B-Vitamin, B7, das nachweislich gesundes Haar unterstützt. Kupfer trägt zusätzlich zu einer normalen Haarpigmentierung bei, Stichwort, graue Haare. Ja, okay, aber bei mir wird es auch grauer darum, weil ich kenne es auch so. Also, und das sind teilweise auch die gleichen Nährstoffe, die essentiell für schöne Haut und Nägel sind. Deswegen, Patrick, ich sag dir, die Zuschauer da draußen sagen, meine Haut ist besser geworden über die Zeit, wo ich bei RTL sitze, ey. Ich sag's dir, ich so, shit, okay.
Und deine Nägel sind auch besser geworden, deshalb kaust du auf denen oder was?
Nee, ich kau nicht auf meinen Nägeln. So, aber es wird noch spannender, denn Haare hin oder her, jetzt geht's um richtige Männlichkeit im im biologischen Sinne. AG1 unterstützt nämlich auch die Erhaltung des Testosteronspiegels, boah, der Spermabildung und der männlichen Fruchtbarkeit. Aber das brauche ich nicht mehr, Leute. Ihr habt viel Kinder. Leute, ich muss aufhören. Also ich hab zu viel Fruchtbarkeit. Dafür sind Zink und Selen wichtig, die in AG1 enthalten sind. Also, was kommt, erzähl. Was ist aber noch wichtig, wenn der Testosteronspiegel unterstützt wird, Patrick?
So, AG1 ist auch eine Unterstützung für euren Stoffwechsel. Man kann ihn sich wie eine rund um die Uhr arbeitende Fabrik im Körper vorstellen, ne, die Nahrung in Energie umwandelt, um verschiedene Körperfunktionen anzutreiben. Diese Energie, die kann ich echt gut gebrauchen.
Voll mit dem den ganzen Trips, Moment, den wir gerade haben.
Reisen, ja? Kinder, viel Arbeit.
Jetlag. Da braucht man echt jede Unterstützung. Also, für die Romantiker, wie immer, ja, Leute, hört zu. Unterstützt eure Gesundheit auf drinkag1.com/bromance und sichert euch bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
Die wir jetzt hier natürlich am Start haben, denn wir sind gerade unterwegs.
Wir sind gerade unterwegs in den USA. Im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich Freihaus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Für mich immer das Wichtigste, wenn wir Werbung machen, wenn es so eine Abo-Sachen sind, wenn Leute nicht glücklich sind.
Dass ihr jederzeit raus könnt.
Das ist sehr wichtig. Also alle Informationen wie immer in den Shownotes.
Alright. So, jetzt müssen wir von den x-beinigen DBs kommen zu echten Returnern.
Ja, Mann.
Nämlich, pass auf, News, Steelers, Pittsburgh Steelers machen Moves. Returner Running Back, ehemals Receiver, Cordarrelle Patterson, Veteran, 33 schon, nehmen sie unter Vertrag. So, Experten vermuten natürlich gleich, oh ja, Return Specialist, deshalb haben sie ihn jetzt mit den veränderten Return-Regeln haben sie ihn genommen. Man muss dazu sagen, ich glaube Patterson, viermal All-Pro, viermal Pro Bowl, ne?
Viermal,
der Typ als Returner.
Ja.
Der Typ ist doch, lass mich gucken.
Der hat den NFL-Rekord.
9 Kickoff.
Ja, NFL-Rekord.
9 Return-Touchdowns. Shit. So, aber das ist natürlich nicht das einzige oder der einzige Grund, warum sie ihn genommen haben, sondern weil der natürlich auch Depth als Running Back geht. Und Arthur Smith, der neue Offense-Koordinator, kennt ihn natürlich, weil er ja bei den Falcons gespielt hat. Aber so hast du Veteran-Leadership. Und ich sage euch eins. Ich war ja in London letztes Jahr, als die Falcons gespielt haben. Cordarrelle Patterson kam aus dem Lockerroom, aus dem Tunnel raus und wir standen da, Flo Ambrosius und ich. Und Flo und ich sind ja nicht klein. Mhm. Wir sind beide 1,88 oder Flo ist 1,86, ich bin 1,88 und wiege 100 Kilo. Und Cordarrelle Patterson laut Metrics 6,2, 100 Kilo. So, ja, muss ja meine Size sein. Leute, der kommt an mir vorbei und sieht aus wie ein Kopf größer, Arme 15 Inches dicker. Der Typ ist ein verdammtes Pferd. Das sieht aus wie ein Pferd. Der Typ hat maximale Thickness. Also das ist ein Typ, den willst du als, wenn du im Kickoff-Team bist, den zu tackeln ist nicht so einfach. So, und den haben sie jetzt am Start. Gute Verstärkung, auf jeden Fall. Weil er kennt das Playbook von Arthur Smith, ist ein Returner, hat Value im Running Game, as well as Passing Game und Return Game. Drei Phasen, I like it.
Ja, vor allem, letztes Jahr war er ja ein bisschen ruhiger, weil die halt Bijan Robinson gedraftet haben. Die zwei Jahre davor hatte er jeweils über 600 Rushing Yards, einmal 6 Rushing Touchdowns, einmal 8 Touchdowns. Also der bringt da bei dieser Running Back-Truppe, die schon sehr, sehr gut ist, da nochmal eine geile Erfahrung noch mit rein und natürlich als Returner. Finde ich auch. Mega Move. Bin überrascht, dass es sowieso lange gedauert hat, dass irgendjemand ihn hat, aber wir wissen wie auch da wieder, da sind ein paar Free Agents noch auf dem Markt, wo ich sage, wie können die noch nicht gesigned werden? Da musst du eigentlich davon ausgehen, dass sie vielleicht auch sagen, ich warte auf das richtige Team, ich gucke, ich bin, nein, ich werde nicht für 3 Millionen nur kommen. Nein, ich will ein Team haben, was mir 5 Millionen gibt. Also die Sachen wissen wir alles gar nicht. Aber mega Move, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Ding, Patrick, was ich darüber diskutieren wir seit Jahren gefühlt. Hassan Reddick, ja, Pass Rusher der Philadelphia Eagles, wurde jetzt getradet zu den New York Jets. Und die Jets geben den Eagles einen Conditional Third Round Pick. Also es könnte ein Zweitrunden-Pick werden, basierend auf Spielzeit. Und die Spielzeit ist 67,5% ja, der Spielzeit, also Snaps, muss er gespielt haben. Und mehr als 10 Sacks. Wenn er das erreicht, dann müssen sie ihn einen Zweitrunden-Pick geben, anstatt einen Drittrunden-Pick. Auch interessant, ne? Wie sie jetzt noch die Picks auseinandernehmen, so gefühlt mit Conditional. Und es wird auch immer mehr, habe ich das Gefühl.
Ja, interessant. Ich bin da mal ein bisschen tiefer reingegangen in diese Materie. Die Jets haben jetzt also getradet für Hassan Reddick von den Eagles. Sie hatten ja Bryce Huff, der kein schlechtes Jahr letztes Jahr hatte. Und Robert Saleh war ein großer Fan von Bryce Huff. So, der hatte 10 Sacks und verlässt. Den haben sie gehen lassen. Und wo geht der hin? Zu den Philadelphia Eagles. Und jetzt geben sie Draft Capital auf, ein Conditional Third Round Pick oder potenziell einen Zweitrunden Pick für Hassan Reddick, wo du sagst, hä? Warum machen sie das? Traden sie nicht den same type of player und ähnliche Produktion? Und dann bin ich mal tiefer reingegangen. Nein, die Produktion ist eben nicht ähnlich. Hassan Reddick hat in den letzten 4 Jahren 50 Sacks gehabt. Er ist mit Miles Garrett.
TJ Watt. Muss TJ Watt sein.
TJ Watt und noch mit einem. Und mit Hendrickson. Die vier sind die vier Jungs haben die meisten Sacks in den letzten 4 Jahren. Alle über 50. Und natürlich TJ Watt hat, glaube ich, sogar 60. Also er ist ultra produktiv über die letzten 4 Jahre. Hat, glaube ich, nur ein Spiel verpasst. So, dann habe ich mir angeguckt, weil ich bin tief reingegangen heute Morgen, weil ich war früh wach. Diese 67,5% und mehr als 10 Sacks. 10 Sacks wird er wahrscheinlich schaffen. Kann ich mir vorstellen in dieser Defense. Wird er 67,5% spielen? Keiner der Pass-Rusher bei den Jets hat überhaupt 67,5% gespielt letztes Jahr. Warum? Weil die so viel rotieren. Das heißt, er wird dieses Incentive vielleicht gar nicht treffen sozusagen, diese Benchmark, weil sie rotieren. So, also geben sie wahrscheinlich keinen Second Rounder hin. Ich hoffe natürlich, dass er mehr als 10 Sacks hat und für die richtig einschlägt. So, jetzt habe ich nochmal geguckt, okay, Bryce Huff und Reddick, size-mäßig sind sie ja undersized, Two-Point-Stands, sie können ja im Two-Point- oder im Three-Point-Stand spielen. Das sind ja eigentlich Outside-Linebacker slash Defensive, sind Pass-Rusher. So, Hassan Reddick hat letztes Jahr ist ein Every-Down Defensive End, ne? Mhm. Obwohl er undersized ist. Der hat letztes Jahr 75% der Snaps gespielt. So, und Huff ist ein Situational Pass Rusher, hat irgendwie 42% nur der Snaps gespielt. Lass mich gucken. 42,22% der defensiven Snaps. Das heißt, sie kriegen Every-Down-Player, der auch ein Run-Defender ist, der First, Second und Third Down spielen kann. Und damit sparst du dir ein. Als wenn du nur einen Typen hast, wo du sagst, oh ey, First Down, Second and Short, will ich Bryce Huff nicht drauf haben, weil der rennt ab 4 und macht das B-Gap wide as open. Kennst du auch? So, den sei Dritter, Zweiter lang, Dritter lang, Bryce, gib Stulle. Zweiter, Medium und Kurz, D-Line-Coach, ey, hold him back. So, das hast du bei Hassan Reddick nicht. Das ist ein Three-Down-Player und einer der produktivsten Pass-Rusher der Liga. Deshalb glaube ich, dass das dieser Defense nochmal einen richtigen Boost geben wird und dass die das schon smart gemacht haben mit diesem potenziellen Second-Round-Pick, weil er wird wahrscheinlich, die werden es monitoren, dass er wahrscheinlich bei 67% und nicht bei 67,5% ist. Insofern, I like. Me like a lot.
Der Trade ist nice. Für die Jets, geil. Ich verstehe es nicht aus der Sicht seiner Ex-Teams. Da muss mehr sein, weil ein Spieler, und da bin ich anders reingegangen, weil ich kann mich erinnern, dass ich jedes Mal mir die gleiche Frage stelle, wenn du so einen produktiven Pass-Rusher hast, der die Teams wechselt, wie weiß ich was. Wurde von den Arizona Cardinals gedraftet in der ersten Runde.
Wie du deine Unterhosen?
Nee, ich wechsle keine Unterhosen. Ja, deswegen wollte ich gerade sagen. Okay. Ich mach das nicht so oft. Ich wechsle meine Unterhosen weniger, als wie er getradet wird oder gesigned wird, woanders. Weißt du? Aber
weil du trägst ja keine weißen Unterhosen, sondern nur schwarze. Da sieht man die Stains. Die Hershey-Stains.
Einfach nur schwarz, Leute. Keine hellen Unterhosen. Seid smart. Ja? Ersten 3 Jahre, 2,5 Sacks, 4 Sacks, 1 Sack, war nicht produktiv. Dann hat er sein Breakout-Jahr in seinem Vertragsjahr, 12,5 Sacks. Weißt du was? Da kann ich das sogar noch nachvollziehen, dass die Cardinals vielleicht sagen, ey, ja, du hattest jetzt einen Breakout, aber die ersten 3 Jahre warst du nicht produktiv für uns, wir lassen dich gehen, ja. Dann ist er zu den Carolina Panthers gegangen, hat 11 Sacks gehabt, ja, 68 Tackles, ich kann mich erinnern, war ein Monster bei den Panthers, wurde auch gegangen. Also wurde auch nicht resigned. Ich weiß gar nicht, ob er da getradet wurde. Ich glaube, er hat einen Einjahresdeal. Weißt du noch, wo wir gesagt haben, ich glaube, es war, warum signed er nur einen Einjahresdeal, bla bla bla. So, ist ja okay. Dann kommt er zu den Eagles, in seinem ersten Jahr mit den Eagles, in den Super Bowl, 16 Sacks. Und sind wir mal real, war er das Herz dieser Defense in diesem Super Bowl Run?
Im vierten Quarter, kein Pass-Rusher hat im vierten Quarter so geliefert wie er.
Er war
der Fourth-Quarter-Finisher.
Ja, und er hat Brock Purdy, auch wenn er es nicht mit Absicht macht, mit seinem Pass-Rush affected und direkt aus dem Game geholt mit dieser Ellbogenverletzung. Und deswegen haben die da die 49ers weggehauen, um in den Super Bowl zu kommen. Letztes Jahr auch 11 Sacks. Und jetzt wechselst du wieder ein Team, wirst du getradet. Ich sage so, was haben die Eagles sich dabei gedacht jetzt? Jetzt bleiben wir mal bei den Eagles. Du holst einen Bryce Huff rein, du hast alles gerade erklärt, gleicher Playing-Stil, wie auch immer, aber Hassan Reddick ist produktiver einfach in den letzten 4 Jahren. Wollten sie sagen, komm, wir kreieren jetzt wieder ein Pass-Rush-Monster? Ist er dadurch vielleicht, ist er eingeschnappt gewesen, dass sie Bryce Huff gesigned haben für eine Menge Kohle? I don't know, wissen wir alles nicht. Hab nichts, ich habe zumindest nichts gesehen. Vielleicht gibt es irgendwelche Eagles-Fans, die wieder irgendeinen Podcast geschafft haben, was rauszufinden, weil jemand das irgendwie, weißt du, so gesagt hat. Aber ich frage mich mal, warum? Du hast so einen Pass-Rusher, Mann. Pass-Rusher, ja, Leute, aber, sind so aber, wichtig, guck mal, du Mann, darfst, in der NFL.
Du darfst eins nicht vergessen. Du kriegst, die haben ihn ja ein 3-Jahres-Deal gegeben, die Eagles. 2 Jahre hat er gespielt. So, geht in sein letztes Jahr. Ey, was willst du? Willst du jetzt noch ihn traden und noch ein bisschen was für ihn kriegen? Oder willst du ihn unhappy noch ein Jahr spielen lassen? So, dann lieber jetzt weg und noch was kriegen.
Ja, das ist Business-Seite.
Weil, guck mal, weil er wollte ja auch, weißt du, wenn du so produktiv bist, dann was bekommt denn Top-Pass-Rusher? Der ist in der 25-Millionen-Dollar-Range. 20, 25 Millionen. So, und dann ist die Frage, die sie sich gestellt haben bei den Eagles, wollen sie 20, 25 Millionen Dollar im Jahr an Hassan Reddick bezahlen? Nein, weil die Eagles müssen ihre Secondary upgraden, sie brauchen einen dritten Receiver.
Ja, aber weißt du,
die haben ganz andere noch, Issues.
Weiß ich nicht, also dann, das bedeutet ja für mich wieder, okay, keine Ahnung, wir waren noch vor einem Jahr im Super Bowl, ne? Also vor der Saison, letzte Saison, also vor 2 Seasons, und du sagst mir jetzt damit wieder, okay, wir fangen jetzt wieder so ein bisschen, nicht komplett bei Null an, aber das ist für mich ein Schritt wieder zurück, auch wenn die Defense letztes Jahr nicht so gut war. Aber den Spieler wegzutrainen, dann behalte den wie das letzte Jahr und lass ihn danach gehen. Weil ein Drittrunden-Pick, Leute, ey, Patrick, aber das ist jetzt auch nicht, ein Drittrunden-Pick ist jetzt nicht ein Game-Changer für eine Franchise. Also, weiß ich nicht.
Nee, nicht garantiert auf jeden Fall.
So, also, kann
aber es muss ja auch kein Game-Changer sein. Es muss ja nur manchmal der zweite Offensive Guard sein.
Ja,
der billig ist.
Kann auch natürlich
weil
kann
es geht
Starter
natürlich
sein.
Um
alles
Geld.
Gut, ja.
Die müssen, die Eagles müssen viele Leute bezahlen.
Oder vielleicht war das auch, ey, wir holen Bryce Huff rein. Wie alt ist denn Bryce Huff? Warte mal kurz. Wie alt ist denn der Kunde? Hä? Ja, der ist nicht, also 1900, er ist 25 und Hassan Reddick ist 6 Jahre in der NFL, was war, also so ein großer Alter, der ist 29, glaube ich, ne? 29 war jetzt Hassan Reddick. Ja, 3 Jahre. Vielleicht war das schon wieder so, komm, lass mal jünger werden, weißt du? Kann auch schon wieder so für mich gerade ein Move sein. Wir haben jetzt ihnen das Geld gegeben.
Jünger und günstiger.
Na, aber günstiger ist der nicht. Der hat 3 Jahre 51 Millionen. Der kriegt mehr Geld als Hassan Reddick. Der hat doch.
Ja, Hassan Reddick hat 16 Millionen jetzt bekommen und wollte garantiert nördlich der 20 bekommen.
Ja, aber,
das heißt,
ja.
Er hätte dieses Jahr 16 gekostet und nächstes Jahr, die nächsten 2 Jahre dann auf jeden Fall ein Fuffi. So, das heißt, Fuffi für die nächsten 3 Jahre hätte er, sagen wir mal, 60 Millionen den gekostet. Und wie teuer, wie viel hat kostet jetzt Huff für 3 Jahre? 45.
War es nicht 51?
Mama? Ja, aber da sind wieder Potential Outs und ja, links und rechts. Ja, so, Hassan Reddick hätte natürlich guaranteed viel mehr. So, das spart die über die nächsten 3 Jahre bestimmt 15 Millionen oder sowas.
Was ist passiert mit, lass mal im Jetzt leben, Mann. Jetzt gewinnen. Egal, weiter geht's. Er hat 51,1 Millionen bekommen und davon sind garantiert, keine Ahnung. Egal. Wir können darüber den ganzen Tag reden. Aber ein Spieler, der es verdient hat, muss man sagen. Jaguars, Linebacker, Foyer, Oluokun, ist richtig ausgesprochen. 4 Jahre bis zu 45 Millionen, davon 22,5 Millionen garantiert. Da war 2022 NFL Tackling Leader, 2023 auf Platz 4 der Tackler. Also der ist gerade die letzten Jahre immer da oben, ja. Also ist eine Tackle-Maschine für die Jaguars. Verdient, muss ich ganz ehrlich sagen. Ey, das ist auch für die Jaguars Defense da ein Middle-Linebacker, der so eine Maschine ist, ist dann oft das Herz, ne? Hast du noch irgendwas dazu? Hat er verdient, oder?
Hat er auf jeden Fall verdient. Ich war gerade kurz irritiert, weil heute ist ja der 1. April und die Munich Ravens haben einen geilen April-Scherz gemacht. Hast du das gesehen?
Meine Brüder so, meine Brüder, was? Aaron Rodgers ist Marcel Pascal.
Das ist dieser Doppelgänger.
Es ist 1. April.
Aber der war gut. Ich dachte kurz, wow, der sieht wirklich aus. Und dann habe ich gesehen,
das ist
dieser deutschsprachige Doppelgänger.
Ich hasse 1. April, Scherze.
Sag nicht Hass, aber pass auf, Foyesade Oluokun möchte ich eine Sache sagen. Der Typ war, glaube ich, 5, 6 Runden Pick. Out of welche Schule? Yale. Ivy League School.
Muss ich gar nicht.
Das aus nigerianischer Descent, da achten die Väter drauf, besonders erstgeboren, alle Kinder, gute Schulausbildung. Der Typ ist nicht nur ein Athlet, der ist ja jetzt nicht besonders groß, 6'2", 2'35", aber der ist halt smart. Deshalb, der ist so wichtig, der Dreh- und Angelpunkt, get everybody lined up, weiß wohin, ist ein Student of the Game, ist smart, war an der Ivy League Schule, weiß wohin er laufen muss, deshalb macht er viele Tackles, weil er smart ist. So, ich glaube, so einen Typen, dem musst du nie das Top, 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 Top Money bezahlen, aber du kriegst halt bei dem NFL Leading Tackler Qualities, ne, ohne jetzt High Maintenance zu sein, weil der Typ halt auf einer Ivy League Schule war und da kriegst du halt nicht diese Attitudes, die du manchmal von Nicht-Ivy League School Jungs, vielleicht aus der SEC oder von Florida State bekommst. Schatz feiert. Deshalb, ich bin Gönjamin, ich freue mich für ihn. Es ist well deserved. I like it. I like it, I like it.
Wir haben noch Jadeveon Clowney hat ja so ein bisschen so ein Karriere-Rebirth bekommen bei den Ravens letztes Jahr.
Ja, das war sein Kobe-Year, hat das genannt. Deshalb hat er doch die 24 getragen.
Oh, hat er echt krass. Geil. Habe ich auch nicht mehr bekommen. Deswegen bist Wusstest du hier. Das Nein, nicht. Deswegen bist du hier.
Er hat gesagt, er hatte
sein Comeback, auf
the field, er hatte ein paar Geschichten in Cleveland und musste dann ja, ist ja dann weg und das war so ein bisschen das Kobe-Year, wo gesagt, deshalb hat er die 24 genommen, hat gesagt, ey, ich komme jetzt nochmal raus und zeig nochmal, dass ich jetzt bei mir bin und dass ich mein Craft noch beherrsche, 9,5 Sacks. Er hatte noch einmal ein anderes Jahr, hat er auch noch 9,5 Sacks, also ist eins seiner Top-Jahre. Immer noch komisch, dass so ein Typ mit so viel Size und Potenzial nie Double-Digit Sacks hatte, ne?
Ich bin ja mit ihm rausgekommen, er war ja so wie sagt man das im College?
Deine Nemesis.
Ja. Und erstes Jahr danach war ein Jahr jünger, aber im College habe ich mich mit ihm gebattelt um diese Sack-Krone im College, ne? Da hatten wir dann unentschieden.
Habt ihr euch aber geteilt?
Haben uns geteilt, weil der Keck 4,5 Sacks in seinem letzten Spiel hatte gegen die Clemson Tigers. Und pass auf. Nein, sorry, ich nehme das zurück. Ich will dich nicht beleidigen. Ist ein brutaler Spieler im College gewesen. Pass auf. Ich kann mich noch erinnern, ich habe gegen Florida Gators mein letztes Regular-Season-Spiel gespielt, ja, weil ich hatte 3,5 Sacks und ich war so, niemals kommt Clowney da ran, ich werde Sack-Leader nach der Regular-Season, einfach in ganz Amerika. Es war so, dann waren wir essen mit meiner Gastfamilie aus der Highschool, ich nenne sie Gastfamilie, aber ich habe eigentlich echt auf einem Internat ja gelebt, aber die haben mich in den Ferien sozusagen und sich um mich gekümmert. Dann saßen wir da, haben gegessen und ich gucke mir South Carolina gegen Clemson, ist ja auch ein Rivalenspiel, immer am letzten Game Day. Patrick, kannst du dich noch an Tash Boyd erinnern? Auch guter, war auch kurz NFL-Quarterback. Kannst du dich an Tash Boyd erinnern? Es war ein guter Quarterback.
Ja.
Ey, ein Sack. Ich sag, okay, ey, er braucht noch 2,5, kommt da nicht ran. Boom, noch ein Sack. Ich sag so, fuck. Beim Essen gucken wir doch, in Amerika guckst du einfach College Football, ne? Und so, boom, noch ein Sack. Ich so, fuck, Alter. Und dann kriegt der einen halben und dann war unentschieden. Es war dann so unentschieden, weil er auch dann irgendwie einen halben bekommen hat. Und ich sag so, ey, fuck, jetzt ist, ich hab noch einen mehr. Ich sag so, Alter, der holt doch jetzt nicht 4,5 Sacks gegen seine Rivalen im letzten Game. Es war South Carolina, pass auf, South Carolina gewinnt das Spiel. Das war letzte Situation, Hail Mary. Und Tash Boyd rennt.
Nimmt einen Sack.
Rennt da hinten rum bei der Hail Mary und wird irgendwann nach 8 Sekunden von Clowney gesackt und deswegen hat er dann so viele Sacks wie ich. Alter, ich habe.
Und Björn Werner.
Ich habe mich so aufgeregt. Ich habe mich so in der Situation aufgeregt. Aber der Typ, Monster, und ich kann es nicht nachvollziehen, Patrick, ich bin bei dir. Und es zieht sich auch noch durch die NFL, dass er immer wieder dadurch. Leute sehen immer noch dieses Potenzial, weil der einfach so ein Freak-Athlete ist. Leute, wenn der neben euch steht, das ist absurd, so wie Patterson das gesagt hat. Da bin ich ein Witz gegen. Patrick, ich bin da ein Witz gegen, vom Körperbau.
Wir waren doch zusammen in Baltimore. Weißt du noch, als wir da unten standen an unserem kleinen Tisch, RTL-Tisch, und die D-Line von denen, die Drills vor uns gemacht haben? Ey, Jadeveon Clowney, Leute, der ist groß.
Ey, die Arme.
Der hat Arme von hier bis nach Bagdad.
Und ja, aber ja, das ist, am Ende ist es die NFL. Ja, hatte ein fantastisches Jahr, aber man muss auch sagen, die Defense war brutal. Ja, er war ein Teil von dieser Defense, aber er war ja nie einer der Top 10 Pass-Rusher in der NFL, obwohl alle immer dachten, er hat das Potenzial, das zu werden. Aber mal sehen, vielleicht jetzt bei den Panthers. 2 Jahre, 20 Millionen.
Vor allem, er kommt aus North Carolina. Ja. Das heißt, es ist jetzt Homecoming. Er wird nicht mit der 90 spielen, mit der 24, glaube ich, sondern mit
der... Er kommt aus South Carolina, aber es ist in der Nähe von zu Hause.
Charlotte.
Nein, genau. Rock Hill. Charlotte ist North Carolina.
Aber die Panthers spielen doch in Charlotte.
Ja, aber er ist geboren in Rock Hill, South Carolina und ich meine, es ist ja in der Nähe.
90 Kilometer.
Das ist ja nicht weit.
So, auf jeden Fall, das wollte ich nur sagen, Entschuldigung. Muss man jetzt nicht anschreien. okay. Aber ich bin gespannt. Nochmal ein Homecoming-Spiel, glaube ich, mit der Nummer 7 oder so wird er spielen. Hat er nicht im College mit der 7 gespielt?
Oh, ich glaube schon. Klar, der hatte ein Single Digit. Ja. Okay. Ich glaube, der hatte 7, ja.
Ja.
Er ist ja viral gegangen. Broncos. Kannst du dich an den, im Bowl-Game hat er doch den Michigan Running Back so übertrieben den Helm weggetackelt, wo er so bei so einem Stunt, so einem Crash, ist er beim Lauf komplett durchgekommen. Der Running Back kriegt gerade den Ball und Clowney mit seinen 2 Metern gefühlt, crasht er so full speed rein, wurde nicht ein bisschen geblockt und der Helm von dem Michigan Running Back ist ja so übelst weit in die Luft geflogen, der Ball hat er gefummelt und beim Aufheben nimmt er mit einer Hand, er steht mit der rechten Hand auf und die linke Hand nimmt er mit einer Hand den Ball und läuft los. Da ist er viral gegangen in den USA und das hat ihm nochmal so eine Hype gegeben, weil er halt so ein brutaler Spieler war, aber jeder hat über Jadeveon Clowney gesprochen. Ich glaube, ich war ein bisschen eifersüchtig auch deswegen. Kann auch dazu sein.
Ich sehe gerade genau das Play hier.
Das ist brutal. Das war wirklich ein brutales Play. Das ist eine dieser Plays in der Geschichte vom College Football werden sich Leute immer daran erinnern. Das ist so nasty, ey. Das ist so nasty.
Ungeblockt.
Weil der so schnell da reingecrashed ist, ne, ins B-Gap, dadurch, der O-Liner stand dumm da, guckt nach hinten, ey, bam, haut er den Typen weg, ey. Und holt den Ball mit einer Hand hoch. Ja.
Nein, das war der Tight End. Der hat mich downgeblockt auf die 7. Ja.
Whatever.
Der Tackle ist runtergekommen auf den Inside Linebacker. Es war down, war Gap Scheme. Oh.
Das war so eine Collision. Das hast du im Fernsehen sogar gehört. Ja, so bam. Oh. Da war so.
Okay.
Right.
Pass auf, noch zwei Namen, die worthwhile sind. Josh Reynolds. Detroit Lions haben ihn gehen lassen. 2 Jahre, 14 Millionen bei den Denver Broncos. Interessant, weil die tüdeln sich da eine ganz solide Offense oder Receiving Core zusammen. Sie haben ja Jerry Jeudy verloren, aber haben ja immer noch Cortland Sutton und so ein paar Patrick haben sie noch. So, Josh Reynolds war eine der Top-Waffen bei den Detroit Lions in der Top-Offense letztes Jahr. Aber wer wirft ihm den Ball zu? Keine Ahnung. So, dann haben wir noch Tre'Davious White, der ja auch dem Kahlschlag bei den Bills zum Opfer gefallen ist. Ich klinge schon wie ein Medienmogul, wie eine Schlampe, Medienschlampe, der dem Kahlschlag zum Opfer gefallen ist bei den Bills. Und der hat sich auch die Achillessehne gerissen. Und das Jahr davor hatte er auch was, aber die Jahre davor war einer der Top-Corner der NFL. Wenn er gesund ist, ist er top-notch. Hat jetzt 1-Jahres-Deal, 10 Millionen bei den Rams gesigned. Ich hoffe, die Achillessehne hält und ich hoffe, er kommt zurück.
Hatte er sich nicht das Jahr davor nice. Das Kreuzband irgendwie gerissen? Also er hatte irgendwie so richtig back-to-back schlimme Verletzungen, ne?
Ja. Aber der Typ ist eine Maschine. Wie gesagt, der ist 1,80 Meter groß, ist nicht besonders schwer, war ein First-Round-Pick 2017, der ist, obwohl doch, shit, ist ja auch schon 7 Jahre her. Zweimal im Pro Bowl, 18 Interceptions. So. Das ist
eine Menge Interceptions, by the way.
Ich hoffe, dass er wieder gesund wird und bei den Rams ein bisschen was liefert. So, Herr Werner, unser Kollege unseres Vertrauens ist wieder am Start. Manscaped mit dem Lawnmower 5.0 Ultra und Beard Hedger Pro-Kid. So, liebe Pomantik.
Erstmal, danke. Danke, Manscaped, an ein weiteres Paket, was wir bekommen haben. Patrick erzählt gerade, was sagt deine Frau, nachdem sie das Paket nochmal bekommen hat?
Wir haben wieder ein Paket bekommen und natürlich sagt meine Frau, sag mal, wie viele Hoden willst du dir da eigentlich mit? Shaven! So, wir
haben ein Parasit. Manscaped gönnt. Manscaped sagt, ey, ihr habt immer alle am Start. Und pass auf, wir müssen uns keinen Scheiß ausdenken, ja? Weil, Patrick, wir oft müssen, packen wir ein bisschen unseren eigenen Touch hier mit rein in diesen Brief. Aber hier, Manscaped braucht uns eigentlich gar nicht. Weil hier, liebe Romantiker, nennt sie, wie ihr wollt. Knieschläger, Golden Nuggets, Schenkelklopfer und so weiter. Aber unsere Freunde von Manscaped bezeichnen sie als The Boys.
Aber Knieschläger kannst du ja nur du als mit Schlepphoden kannst du nur sie Knieschläger.
Also, was auch weiter geht's. Nicht jeder Mann hat Kinder, aber jeder Mann ist für seine beiden Jungs unterhalb der Gürtellinie verantwortlich. Wenn eure Jungs mehr Haare haben, als sie brauchen, dann hört gut zu. Jeder Mann weiß, wie beängstigend es sein kann, sich unterhalb der Taille zu rasieren. Deshalb vertrauen wir Manscaped für alle unseren sensiblen Bereiche. Wir stellen euch die Lawnmower, Lawnmower-Familie vor. Den Lawnmower 3.0 Plus, den 4.0 Pro und den 5.0 Ultra. Ja, drei Trimmer. Weil, nice. Patrick, man muss sich hocharbeiten. Hier ist die Erklärung von Manscaped. Auch Jungs brauchen Liebe. Und aus diesem Grund ist jeder Trimmer mit Skin-Safe-Technologie, Leute, dass ihr euch nicht verletzt, ja, einem LED-Scheinwerfer und der einzigartige Funktion für unterschiedliche Pflegebedürfnisse ausgestattet. Natürlich sind die Babys wasserdicht, aber hier, für den Basistrim. Ich weiß nicht, ob wir zu persönlich jetzt gehen, aber mich würde interessieren, was macht Patrick eigentlich? Ist das ein Basistrim? Dann nimmt ihr den 3.0 und arbeitet euch bis zum 4.0 und 5.0 hoch, um das ultimative Pflegeerlebnis zu erhalten. Ja, und es ist ja definiert bei jeder anderen, also jede Person definiert es ja anders, ja, wie man sich die Hecke zurechtschneidet und welchen Trimmer man braucht. Deswegen
also, du redest dich um Kopf und Kragen. Also, Basistrim 3.0. Ist der Busch richtig zickig, zornig und pitzig?
Wenn du da kaum durchkommst, brauchst du erstmal den 3.0, den Basistrim, ey.
So, und arbeitest du dich über den 4.0 für den 3-Tage-Bart bis zum Feintuning, bis zum 5.0 hoch. Oh, meine Güte. Geil, die Trimmer wäre natürlich, könnt ihr mitnehmen, Reiseetui ist dabei und sogar eine Reisesicherung, damit nicht, ganz wichtig, das Ding unterwegs im Koffer
so am Flughafen auf dem
Laufband und du komische Blicke bekommst. Also, für euch Romantiker extra, schließt euch den 10 Millionen Männern weltweit an, die Manscaped schon vertrauen, damit eure, hast du sie gesagt, Knieschläger, Goldnuggets und Schenkelklopfer gut geschäft und glänzend sind. So, erhaltet jetzt 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code BROMANCE großgeschrieben, BROMANCE auf manscaped.de. So, es geht doch nichts über einen kleinen Frühjahrsputz in der Hose. Alle Infos, wie immer, in den Shownotes.
Wir haben jetzt hier noch zum Abschluss, Patrick, eine Burning Question.
And it burns,
Einer der heißen Themen gerade in der NFL ist auch Brandon Ayuk von den San Francisco 49ers. Wir wissen, sie haben eine Menge Superstars. Er geht jetzt in seine Fifth Year Option. Als First-Round-Pick hast du ja dennoch dieses Jahr, dieses Optionsjahr, fünfte Jahr. Die 49ers haben das natürlich gezogen. Das bedeutet, er hat eine automatische Vertragsverlängerung, ja, dieses eine Jahr. Aber er möchte seinen großen Vertrag jetzt haben nach diesem Breakout-Jahr, ne? 1300 Receiving Yards, 8 Touchdowns, glaube ich, ne? Also er hatte ja ein brutales Jahr.
Er hatte ein Bombenjahr.
Genau, und er möchte jetzt natürlich eine Vertragsverlängerung, ja? Und die verhandeln auch beide Seiten. John Lynch, der GM, hat gesagt bei diesem Owners Meeting, er ist nicht verfügbar für einen Trade, aber Brandon Ayuk ist sehr, sagen wir es mal so, laut in den Medien. Er war jetzt bei Channing Ankh und Chad Ochocinco, deren Podcast, wie heißt der nochmal, dieser neue? Der ist ganz lustig. Simon
ah,
Richards.
Ja.
Oh, wie heißt der denn jetzt nochmal?
Ich weiß nicht, wie der heißt, aber ist nicht Club Shay Shay, oder nicht?
Nein, das ist jetzt mit Chet Ochocinco, Mann, das ist so lustig. Ey, das
ja,
kann
aber
mir
die sind sagen. Lustig, die beiden.
Ja, zusammen. Die sind auch wild zusammen. Aber da war er jetzt auch wieder drin. Also er packt auf Twitter Money Talks, Bullshit Walks, irgendein Zitat von irgendjemandem, ich weiß nicht von wem, aber auch wird gerade benutzt ganz viel. Ja, Money Talks, weil laber mich nicht voll, weißt du, so ein bisschen so, laber nicht mich voll, zeig mit, show me the money, weißt du, unser show me the money ist das sozusagen. Und sieben Touchdowns steht da hier. Und ja, die haben diesen Dinosch, aber Brandon Ayuk ist halt sehr, sehr laut und sagt halt und probiert den Druck öffentlich zu machen für die 49ers. Jetzt kam dann meine Frage, Patrick, lass mal ganz kurz, kann er überhaupt in dem Konstrukt bei den San Francisco 49ers seine über 20 Millionen bekommen, die er wahrscheinlich auf dem freien Markt bekommen würde jetzt von irgendeinem Team, kann er das überhaupt bei den San Francisco 49ers? Weil Brock Purdy muss ja auch demnächst bezahlt werden. Du hast auf jeder gefühlt Position irgendwie einen Top 5 Bestbezahlten. George Kittle, du hast Debo Samuel Money gegeben letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Du hast Christian McCaffrey, der bestbezahlte Running Back. Du hast Trent Williams, der Base Salary 20 Millionen macht.
Mann, Fred Warner, George Kittle, die haben da schon ein paar dicke Fische, die richtig viel Geld bekommen. So, wenn du dir das mal anguckst, ich kann euch das mal erzählen, weil ich bin ja auf meiner Lieblingsseite, SpotTrack. So, Trent Williams. Boah.
Hat den größten Cap-Hit, ne?
Das ist heftig. So, Cap, warte mal, wo ist das? Total Guarantee, Dollars. Eric Armstead ist weg.
Was suchst du?
Wo ist er? Ah, Mann, ey, was ist denn los? Wer da alles Geld bekommt?
So, klick doch auf diesen Link, den wir hier haben. Pass auf, Trent Williams ist Nummer 1. Er kriegt dieses Jahr 20 Millionen Base-Seller. Ja, guck mal, du musst doch nicht selber...
Base-Seller.
Trent Williams hatte Prorated Bonus. Die 10 Millionen müssen einkalkuliert werden in diesen Jahren in Salary Cap. Pass auf, Trent Williams hat einen 31,5 Millionen Cap-Hit dieses Jahr für einen Offensive Tackle. Der Bestbezahlte sozusagen, Wahnsinn. Laut den Papieren. Dann kommt Debo Samuel, der auch 20 Millionen dieses Jahr bekommt. Sogar fast 21 Millionen. So, dann hast du Charvarius Ward, ne? Der kommt als nächstes, hat 18 Millionen Cap-Hit. Und dann hast du Nick Bosa mit 14,6, weil der muss irgendwie sein Geld irgendwie andersweitig schon bekommen haben, weil ich hätte gedacht, er ist auch locker höher. Dann kommt Christian McCaffrey mit 14 und dann kommt Brandon Ayuk, weil er kriegt ja in diesem Jahr 14,12 Millionen garantiert von diesem Fifth Year Option. Also er kriegt dieses Jahr schon eine Menge Kohle, aber er will natürlich diese Verlängerung, diese Sicherheit, 50, 60 Millionen garantiert, ne? Ist ja nochmal eine ganz andere Nummer als 14 Millionen und die Frage ist aber...
Er will Debo Money.
Ja. Kann man das... Was denkst du? Pack dich doch mal jetzt in John Lynch Situation. Kann man das retten? Wie willst du das hinkriegen? Weil Brock Purdy, nicht vergessen, Brock Purdy muss bezahlt werden.
Wann denn?
Nach
nächstem
Jahr.
Am
Ende des Jahres, weil er hat ja auch diesen Drei-Jahres-Deal, ne, was wir vorhin erklärt hatten. Und du musst den nach 3 Jahren dann bezahlen. Und da wurde auch schon von John Lynch gesagt, ja, ey, wir sind uns bewusst, dass Brock Purdy sein Geld bekommt. So weißt du, ich meine, er ist der Superstar-Quarterback. Wird passieren.
Das Problem, was da ist, guck mal, wen willst du denn halten? Debo, du brauchst Brock Purdy. Debo, Christian McCaffrey. So, dann hast du noch George Kittle, der auch 12 Millionen Cap-Hit hat. So, du kannst dann irgendwann... musst du aufpassen, dass du nicht all dein Kapital in der Offense bindest, weil du brauchst ja noch in der Defense, brauchst du ja auch noch. Du hast Ward, du brauchst Fred Warner, Hargrave, Malik Collins, Hufanga, die haben da ja auch noch mal, und da sind auch ein paar bei, die werden jetzt auch mal ein bisschen noch mal Geld verdienen, ne? Also,
Hufanga, Patrick, kommt von seiner Verletzung zurück, geht auch in sein letztes Jahr, ist ein All-Pro-Safety. Musst du nächstes Jahr verlängern.
Ja, gut. Richtig. So, deshalb musst du jetzt smart sein. Ich weiß nicht, ob sie einen Deal hinkriegen, weil er wird garantiert nördlich der 20 Millionen erwarten. Auf jeden Fall. Weil wenn du die hatte bei den letzten beiden Jahre über 1000 Yards, jetzt das letzte war richtig Breakout. So, deshalb.
Pass auf, lass mich noch mal ein bisschen Feuer hier reinbringen. Und wir wissen, die 49ers Fanbase in Deutschland ist auch relativ groß. Du bist GM von den San Francisco 49ers. Du bist in der Situation. Du weißt, wir wissen ganz klar, einer muss hier gerade gehen von deinen Superstars, damit du Brandon Ayuk reinholst. Jetzt die erste Frage. Ist Brandon Ayuk für dich besser als jemand, der schon bezahlt wurde, den du reintretig cutten kannst, damit du ihnen das Geld geben kannst? Christian McCaffrey, Trent Williams, Deebo Samuel und George Kittle sind die Namen, an die ich jetzt denke. Ein von diesen Typen muss gehen, damit Cap Space generiert wird. Geht nicht anders.
Ja, gut, dann Deebo, mit Deebo bin ich verheiratet, ne?
Bist du?
Du brauchst George Kittle, brauchst du, weil der ist ein Tight End, der ist einer der Top Tight Ends in der NFL.
Emotional
Leader. Geiler Blocker. Ja, so. McCaffrey bist du long term jetzt ja auch verheiratet. Das heißt, du hast einen Receiver, du hast einen Tight End, du hast einen Running Back und du musst einen Quarterback bezahlen. Dann lasse ich den Receiver gehen und versuche im Draft vielleicht für einen Pick mir was zu holen.
Ich sag dir eins.
Und drafte mir was, weil du wirst ihn, glaube ich, nicht halten können.
Bin ich bei dir.
Jetzt du wirst ihm nicht 20 Millionen bezahlen können.
Ich sag dir eins, das nächste Problem, wenn das sich jetzt regeln sollte, ich glaube, die wollen ihn jetzt halten dieses Jahr, weil das können sie auch noch, weil Brock Purdy noch nicht bezahlt werden muss. Deswegen glaube ich, ist Brandon Ayuk auch so ein bisschen, er fühlt sich wahrscheinlich disrespected bei der Zahl, die 49ers ihm nur bieten können, bin ich mir ziemlich sicher. Aber nehmen wir mal kurz Brandon Ayuk auch nochmal raus. Einer von den Superstars, die gerade da sind, und Brandon Ayuk ist schon gar nicht mehr im Bild, ja, irgendjemand von dem muss trotzdem gehen nächstes Jahr, wenn Brock Purdy seine 150 Millionen bekommt. Die wird er bekommen.
Ja, aber da werden andere restrukturieren, da werden sie einen Weg finden. Aber guck mal, die highest paid Receiver, der höchstbezahlte Receiver, den hört ihr gleich im Anschluss. Hier. Tyreek 30 Millionen, Devante Adams 28, Cooper Kupp 26,7, AJ Brown 25, Stephon Diggs 24, der ist die 24 auch nicht mehr wert. DK Metcalf 24. So, und da würde ich ihn ansiedeln in der Stephon Diggs, DK Metcalf, Deebo Samuel 23,9, Terry McLaurin 23,2, Michael Pittman 21,8, so, T. Higgins 21,8. Das heißt, er wird irgendwo zwischen 22 und 25 Millionen sich oder 24 Millionen sich einpendeln. Ich meine, das wird sein Agent sagen. Und das werden sie ihm nicht zahlen können. Wird nicht passieren.
Sie können es einfach nicht. Ob sie es wollen oder nicht, sie können es auch gar nicht. Das ist, die haben so viele Superstars in diesem Team, da kommen noch harte Entscheidungen.
Ohne jemand anders denn gehen zu lassen, perspektivisch.
Ja, ich sag aber immer noch, auch mit Umstrukturierungen, mit Brock Purdy nächstes Jahr, da wird ein Superstar nächstes Jahr abhauen, wo alle sagen, boah, aber du musst dann einfach nachvollziehen, weil es geht nicht anders. Die können sich ja nur diesen Luxus gerade leisten, weil sie mit einem Siebtrunden-Pick als Quarterback spielen. Kein anderes Team hat so viele Superstars in der Offense, weil es halt normalerweise nicht geht. Die haben das Glück, dass die jemanden wie Brock Purdy gefunden haben, der einfach da auf Minimum-Garantie gerade spielt halt, ne? Und auf diesem Niveau halt.
Und der spielt nächstes Jahr nochmal für 985. Also pass auf, wenn ich der Agent bin von Brock Purdy, dann sage ich, okay, Leute, alles klar, der kleine Brock hat einen 4-Jahres-Vertrag für 3,7 Millionen, aber der hat jetzt seinen Vertrag outplayed.
Ja, natürlich. Aber der darf erst nach 3 Jahren diese Extension
bekommen. Ja, richtig. Aber ich fange jetzt schon an und sage so, Leute, pass auf, das ist zu gefährlich. Weil du darfst eins nicht vergessen, jeder Snap kann dein letzter sein. Der spielt unglaublich. Der kriegt für 985.000, kriegen die einen Pro Bowl Quarterback. It is what it is. So, und der wird richtig eincashen, wenn er nur annähernd so spielt, wie er dieses Jahr gespielt hat. So, und, ah, shit. Und der wird auf jeden Fall Minimum Daniel Jones Money bekommen. 4 Jahre 160. Glaubst du nicht?
Warte nochmal.
Brock Purdy wird Minimum Daniel Jones Money kriegen.
Ja, safe. Der wird mehr als. Du kannst
ja,
nicht.
Ich weiß jetzt auch nicht.
Wenn ich der Agent bin und du holst nur Danny Dimes Geld raus, 3 Jahre danach mit dem Salary Cap Increase und du standst einmal im NFC Championship Spiel als Quarterback und im zweiten Jahr im Super Bowl, what? Da holst du mehr, also wenn nicht, würde ich meinen Agenten feuern, wenn der mir nur Danny Dimes Geld rausholt, was eine Menge Kohle ist, ja.
Oh, pass auf, aber es geht ich nicht. Finde hier gerade, he'll likely be asking for a 5-year contract worth somewhere between 270 and 290 with over 200 million guaranteed. 5 Jahre, 2,70.
Ich glaube, es wird
sind über 50 Millionen. Ouch. Stell dir mal vor, du bist ein 7. Runden-Pick und wohnst irgendwo in der WG und dann unterschreibst du eine 250 Millionen.
Ja, die Story ist schon, Respekt, Mann. Weil wie du gerade gesagt hast, er war kein First-Round-Pick, der auf einmal schon Geld und Money hat und so. Ja, ihm geht's gut, ja. Aber er lebt auch in San Francisco, muss man auch dazu sagen. Der lebt jetzt nicht wie die anderen Superstars, die da in diesem Team sind. Und er ist aber einer der Superstars in diesem Team. Der fährt dann da zurück nach Hause und zu seinem Zimmernachbar halt, ne? Damit sie Geld sparen.
So, pass auf, nur mal so, ne? Wenn einige sagen so, ja gut, selbst wenn du die Hälfte abziehst, 985, er macht 500.000 netto, er muss ja doch nicht in der WG wohnen. Ja, aber er hat ja seinen nächsten Vertrag noch nicht. Der hat jetzt vielleicht 3 Jahre lang 500.000 netto verdient. Das heißt, er hat 1,5 Millionen. Das langt nicht für den Rest deines Lebens. Also ich finde es smart, dass er sagt, so, keine fette Karre, nicht viel Geld ausgeben, weil Leben in San Francisco ist absurdestan teuer. Kein Haus kaufen, das sparen und von diesen 1,5 Millionen vielleicht in 3 Jahren 300.000 ausgeben und 1,2 Millionen übrig haben. Weil du weißt ja nie, was passiert, ne? Wenn du Glück hast, unterschreibst du diesen 250 Millionen Dollar Vertrag, ja, shit. Dann kannst du davon ausgehen, dass er irgendwo.
Wie krass ist es, wenn man das selber einmal sagt? Also, holy shit, das ist eine Menge Kohle, ey.
250, nur 25. Überleg mal bitte 2,5 Millionen. Für dich ist das Peanuts. Für mich 2,5 Millionen. Shit, dann sieht man meinen Arsch nicht wieder. Glaub nicht, vermögen.com, da steht, ich hab 2,5 Millionen Vermögen. I wish.
Wie geht das so?
Obwohl, auf einem steht 15 Millionen. 15 Millionen. Patrick, Gesume, 1,80 Meter groß. Wow.
Patrick, Gesume, mir geht es nicht gut, Leute. Ich mache nicht so viel Kohle.
Mir geht's sehr gut. Mir geht's sehr gut.
Deswegen sag mal jetzt leise, Mann. Gut. Let's go.
Uns geht's allen sehr gut. Ich hoffe, euch, die ihr den Podcast hört, euch geht's auch gut. Ich hoffe, ihr habt im Lotto gewonnen. Aber most importantly, Hauptsache, ihr seid gesund, eure Familie ist gesund, dann habt ihr schon alles, was ihr braucht.
Ja. So, Patrick, dann hast du
heute schon wieder. Wie lange haben wir denn jetzt schon wieder gelabert?
1:10. Wir beenden jetzt sozusagen unsere Podcast-Aufnahme hier am Montag, werden aber das Interview mit Tyreek Hill jetzt direkt da hineinschneiden in diesem Podcast am Ende. Was machst du heute noch? Habt ihr heute noch sowas vor?
Nee, ich kümmere mich einfach mal um meine Mädels.
Ah, das ist gut. Dann viel Spaß, Leute. Genießt noch euren Ostermontag, eure Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann werden wir jetzt langsam so reingehen, Patrick, in die ganzen College-Superstars. Draft kommt näher. Müssen euch erklären.
Wer ist denn Nummer 1 Quarterback?
Wer ist denn Nummer 1 Receiver? Ist es doch der von LSU, Nebbis? Oder ist es denn doch Marvin Harris von Ohio State, der nichts gemacht hat? Leute, der hat kein Combine gemacht. Der hat kein Pro Day gemacht. Ey, das ist absolut nichts. Das habe ich noch nie gehört. Das ist ein Top-Prospect, einfach sagen. Das ist ja eigentlich sagen, ohne Scheiß. Hier ist der Mittelfinger. Ich weiß, wieso, dass mich jemand Top 5 nimmt.
Zeig mir das Geld.
Ja. Und der Vater ist Marvin Harrison. Ist Marvin Harrison schon in der Hall of Fame oder ist er immer nominiert? Ja. Der ist doch in der Hall of Fame seit letztem Jahr, oder? Der Vater, der bei den Colts gespielt hat, mit Peyton Manning groß geworden ist, das war ja das
Hast Duo. Du nicht mit dem gespielt?
Nein, ich habe mit Reggie Wayne gespielt. Der auch ein Hall of Fame Receiver ist. Oder zumindest, der wurde, war nominiert und er wird auch noch reinkommen.
Oh shit, Harrison ist 72 geboren, der ist älter als ich, der ist ja uralt.
Ja, Marvin Harrison
Mann,
ist schon...
Der ist seit 2016 ist er in der Hall of Fame. Der war 8-mal im Pro Bowl, 8-mal All-Pro, Super Bowl Champ, 2000 All-Decade-Team, 2-mal Receiving Leader. Der Typ war klatsch.
Er und Peyton Manning, ey, boah. Pass auf, Patrick, jetzt sage ich dir nochmal, wie alt wir geworden sind. Und du bist ja noch ein bisschen älter als ich. Jetzt sage ich mal, wie alt ich geworden bin.
Nur ein bisschen.
Jerome Bettis, Frank Gore, Terrell Owens, Marvin Harrison... Die haben alle Söhne, die gerade draft-eligible sind. Die haben Söhne.
Jerome Bettis
hat irgendwie, das ist auch voll untergegangen. Auch Terrell Owens hat einen Receiver. Jerry Rice vergessen. Die haben alle Söhne, die irgendwie draft-eligible gerade sind.
Ja, aber Jerome Bettis, nein.
Nee, war nicht Jerome Bettis?
Der committed jetzt zu Notre Dame.
Ah, sorry, das war er dann nicht.
6,295 Pfund. Nur bei Frank Gore.
Sorry, dann habe ich einen Superstar zu viel da hinzugefügt. Aber dann war das nur, dass er zum College geht. I'm sorry. Aber Terrell Owens kam aus nichts auf einmal. Ja, ich habe einen Sohn hier beim Pro Day irgendwie in so einer Division 1 FCS-Schule, eine kleinere Schule. Deion Sanders redet schon von seinem Sohn und Travis Hunter, dass die beide nächstes Jahr Top 5 Picks werden, was ich übertrieben finde. Aber Deion Sanders macht Deion Sanders Sachen gerade. Ist halt ein Promoter auch, ne?
Aber du, wart mal ab. Irgendwann sitzen wir und sagen, ja, ey, zwei Werner-Jungs im Draftpool, linker, rechter Tackle. 6,380 Pfund, ey.
Ich hab grad einen Spruch, den ich nicht sagen darf. Alter, das muss ich dir nachher mal kurz sagen. Was ich grad
Warum?
Sagen
Oh, shit.
Die Welt ändert sich ja. Ist okay. Nein, kann ich nicht sagen. Du musst zurückhalten.
Also, pass auf, dann, liebe Leute. Das war's von uns. Jetzt nicht abschalten, wenn ihr möchtet. Wir freuen uns. Zieht euch das Interview rein. Und wir hören uns nächste Woche wieder am Montag, wenn es wieder heißt: Football Bromance Podcast, der beste auf der ganzen Welt. Dieser Podcast
wurde euch präsentiert. Auf der Welt! So, im Hintergrund, auf der Welt!
Ey, Leute. Wurde euch präsentiert von uns.
Hey.
Was wolltest du noch sagen?
Man kann jetzt, Leute, auch wenn ihr alle die Spotify haben, ich erwarte bitte von euch, dass ihr uns folgt. Man kann auf Spotify wie abonnieren, aber auch folgen.
Mach
jetzt.
Doch mal.
Mach mal.
Ja, dann mach doch mal.
Gönnt mal.
Mama, gönn ja mir. Also jetzt, mal. Interview, reinziehen. Nächste Woche Montag hören wir uns wieder. Björn sagt die letzten Worte.
Tschö, Mädel.
Also, liebe Leute. Haltet eure Hosen fest, denn jetzt unser zweiter Gast hier bei Football Bromance, bei unserem Podcast, ist kein geringerer als ein Pro Bowler, All-Pro-Spieler. Mm. Er war Super Bowl-Champ mit den Kansas City Chiefs, er war der Leading Receiver der NFL, Most Electric Offensive Player in der NFL. Die Rede ist von kein geringeren als dem Schurler. Björn, wer ist er?
Der Cheetah, Tyreek Hill, baby.
Up geht's.
Oh, we're already set up. Here we go.
Yes. There he is. Look at him, man. Look at him. There he is. Fastest guy in the NFL. So we're going to hey, Tyreek, thanks for coming in. We're going to jump right into it because we don't want to hold you up too long, man.
Yes, sir.
But we appreciate you jumping in. Also, Leute, here's a Tyreek Hill, best receiver in the NFL. Jetzt bei uns hier bei Football Bro. So, Tyreek, let's just jump right in. You are in Frankfurt right now as we speak, correct?
Yes, sir. I am in Frankfurt, Germany.
And you were in Paris before. Now, how is Europe, how is Paris, how is Frankfurt treating you? And what was the motivation actually to come to Europe and have a football speed, the Tyreek Hill football and speed camp?
You know what? Europe is actually funner than I expected. You know, I'm having a great experience, you know, traveling, you know, across the world, you know, hosting these different football camps. And it's absolutely a blessing, man, to be able to say that, you know, me and the team were able to put together a successful football camp in Europe is, you know, a testament to what God can do, man. So it's a beautiful thing. Very grateful, very appreciative to be in the position that I'm in, to be able to, you know, share my story, inspire kids all across the world, and it's a beautiful thing, man. So very, very grateful, man, for the opportunity.
We just heard from one of the colleagues how impressed he was watching you at these camps, how involved you are, because there's been other players before who doing camps. They just kind of put their stamp on it, just look there and stand there and say, edit a camp. But you are jumping in, you are hands on. Where's that come from? You kind of answered it, but like, is this what are you trying to accomplish with it? Being so hands on, you know.
Well, for me, I believe just the passion for the game is, it just speaks for itself. Like, I grew up playing this game as a kid, and I've had role models. I've been to football camps my whole entire life. And me, just as a kid, I went to a football camp, and literally, you said it, football athletes in general, they go to these camps, and for them, it's just like a payday. You just show up, you show your face, exactly, and then you leave. Yeah. You know what I'm saying? And as a kid, like, I was heartbroken. I was like, man, I wanted to see this dude run. I wanted to see this dude do this. You know, so I kind of can compare and contrast and see exactly where I am. You know, so now when I do these camps, it's like, I got to be hands-on. I got to, you know, make these kids feel like they are as important as me, because everybody's important. Everybody's valuable in some kind of way. You know, so whenever we travel the world, we try to do our camp small. So that way it's very intimate, and I can talk to every single camper one-on-one, and they can have their individual moment with Tyreek. And it's almost like a big brother feel, you know? So the motivation is all there, man, from being involved, you know, running routes with the kids, from talking to the kids, doing simple drills, from just really everything, man. And I look at it, for me, it's like, yes, I'm inspiring the kids, but also I'm also like sneaking in a workout too, though. So, you know, like, it kind of benefits me in a way. So.
Hey, we saw the clip how you.
Oh my gosh.
One of the Paris Musketeer DBs, man. Why do you make it look like that, man?
Hey. You know, sometimes you just got to show people that it's level, you know? You know?
Yeah.
But look, though, I will say, like, everybody in Europe is very appreciative of just everything. And that's the most beautiful thing. Like, I was raised the same way, being appreciative, being grateful, you know, for the opportunity, you know, because I've had a chance to work out with some greats. I've had a chance to work out with, you guys know who Antonio Brown is.
Yeah, of course.
I worked out with Antonio Brown when I was like in college, you know, and I was very grateful. I was very appreciative for that moment. Like, it's like, I had so much to learn, and I took everything in, and now look at me. And the people over here, it's the same kind of approach. And I love that. I love people who are appreciative and grateful for just everything and don't feel entitled. So
yeah, that's awesome, man. And again, the two of us, as we've been around the European game, obviously Bjorn as a former first round pick, I was just a slapdick, you know, playing Europe football, but you know, we really appreciate you bringing this thing over. Now, we're going to get into the question now. The Frankfurt game was last year, but before we get into that, did you have a chance to actually see downtown Paris, the Eiffel Tower, Louvre? And do you have, you and your team have a chance to get away for a few hours and see some of the nice stuff that you can experience over in Europe?
Oh, yeah. Oh, yes, sir. For sure. We definitely snuck a workout in right in front of the Eiffel Tower, because the tower actually
has a workout.
Yes. The workout, the field is right in front of the Eiffel Tower. Now, I will say we didn't get a chance to experience the Eiffel Tower because the wait time was like an hour and 30 minutes.
Yeah,
but, that's crazy. You know, just saying that, you know, we were able to capture some content, you know, just be around it was amazing, man. So
I see your content game, man. It's pretty good for an active NFL player. YouTube, you know, you're taking the fans behind the scenes. You're streaming. Are you still streaming?
Yeah, I'm still streaming, man. So I'm still like a growing Twitch streamer, you can say.
We're on there too, man. We need to send some German fans over to your platforms, you know, when you're on. But quick question. Last game, Frankfurt, right? You saw your former team. I don't want to go all into that, but I want to go the experience. How was it different for you to playing in the U.S. in front of the Chiefs fans, the Dolphins fans, to I'm being here and playing in front of the German fans? Did you feel a difference? Was it the same? Just an honest opinion. Maybe there's something we never caught, you know what I'm saying? Because we love it. It's our Super Bowl. We love it. We're excited. But what does the player think about it?
Oh, we absolutely love it. I will say fans in Kansas City are much nastier, you know, than in Frankfurt. And fans in Miami are also – I mean, I would say fans in Miami are more laid back and more chill, you know, because of the sun and, you know, how beautiful Miami is. But us being able to come and experience playing in Frankfurt was probably one of the best things ever, you know, because we enjoy playing the game of football, right? But it's levels to this. Like when you see soccer players, when you see basketball players traveling the world, growing their brand globally, that's what we all want to do. We want to be able to inspire the world, like all across the world, man. Like, so coming over here, it was a great feeling. I would say I didn't like playing on the field because the lights was like, it was like catching the ball was kind of hard, like, because we had lights in our face. But as far as the fan aspect, it was the most authentic, genuine feel inside of that stadium. Because it was like, if you was a Kansas City fan, the fans were still rooting for the Miami Dolphins. It was like, oh, Tyree, please, please, please. Versus if you in Kansas City, it's like, oh, F you, F you, F. No, it was more of a like, we love you. Like, we are so glad that you're here playing in front of us.
All right, let me ask you this, Tyree. Were you happy to have this game in Germany, or were you like kind of sad about it not to see the Chase fans in Arrowhead and have to play that game there?
You know what, man? For me, like I grew up in a small town. I'm very blessed to say that I play in the NFL. So wherever they put the games at, I'm just happy for it, man. Like, I'm not one to say, we're going to Frankfurt, yada, yada, yada. I just look at it as, okay, we're going to Frankfurt for a week. I'm about to find some stuff that, you know, I can do, like find ways that I can create content, you know. So
that's awesome. Let's because we don't want to keep you too long now. Let's look ahead and onto the 2024 season. Now, you had a tremendous year with Miami. You and Tua have a great connection. Now you guys added some good players in free agency. Experience got Shaq Barrett, Fuller, Poyer joined your defense. Then you got John Smith as a tight end. So there's a lot of things going on. In your opinion, looking ahead and having the draft in mind a little bit, what might be the missing pieces, or what do you guys need in Miami to take the next step to make a deep run into the playoffs and potentially win the Super Bowl? Because you guys, and I caught a lot of shit for it, and we can say shit and fuck on this podcast, because – I crowned you guys before the season. I said, Miami Dolphins going to the Super Bowl, and you guys started so hot. But what is, in your opinion, what is missing, and what do you need to add in 2024 to get to the Super Bowl?
Well, to me, our GM is already doing that. He's adding competition to each position, you know, making every position strong. You know, I can sit here and say that we need another receiver. But if you think about it, we got myself, Jalen Waddle, potentially signing some other guys. But, you know, I feel like the stronger each position is and adding in more competition, it's going to make the team better. It's going to make guys individually better, you know, because as football players, I mean, and you guys can attest to this, we love to compete. We love to challenge each other each and every day. And that's how we're going to get better. Iron sharpens iron, you know. So just making, you know, each position strong, you know, and having your key guys, and, you know, rolling out there and just playing ball, man. Because at the end of the day, you can have a real good roster, but if that roster don't got that mindset to go out there and play each and every Sunday and a bunch of sissies, it'll be over.
And I have to say, Patrick was like, see, I told you Miami's going to win it all, you know, but at the end of the day, you guys had a lot of injuries, especially on the defensive side. You had a few, missed a couple of games, man. Everybody in Germany was rooting for the 2K season, man. So we hope to win next year, right?
Yeah.
I have one last question, man, and then we let you go. Aaron Donald just retired and said, man, I accomplished everything. What motivates Tyreek Hill? You won a Super Bowl? I don't know how all pros, pro balls, man, you got the big contract, you got money in the bag. We know that. What keeps you motivated, though, to keep going?
You know what's crazy? I just finished my workout, right? And one of my friends, we just had the same conversation. He just asked me the same question. Crazy. It's crazy how God is working right now. He said, Reed, man, what motivates you? I said, for real, man, like, I really, like, so my grandparents, they always told me, you never can put a cap on your life. You know what I'm saying? Like, you never can just be like, comfortable or just settle with just what you got in your life, man, because everything is a window. I understand that right now I'm in my window. Or I'm in the prime of my window. So I got to take full advantage of just everything, every opportunity that I get, every resource that's in front of me. And then I got to maximize it. You feel me? I can say the easy answer. I can say my wife motivates me. My kids motivate me. But I got to be able to motivate myself to be able to get out of bed each and every day to do this. Because truth be told, I hate working out sometimes, man. Like today, I hated working out today. But at the same time, though, I got to remember that, yes, I'm doing this for myself, but also I'm doing this for the many kids watching, too. You know what I'm saying? So I'm like inspiring them in a way, too, though. So that's something I live by. Every day that I walk out of my door, I'm not doing it for me. I'm doing it for the millions of kids. I'm millions of kids that are watching, man. You know, so we can help grow the game globally. So
awesome, man. This sounds really good. And we really appreciate you jumping on this podcast. I think the German fans will love you for that. They love you anyway. And I think it's great that you come over here as one of the NFL icons and start building your brand and start building something for the career after career, because I think you got a great chance of making the Tyreek Hill brand huge in Germany. And you know, the Germans, we are a wealthy country. People consume football like crazy. So I think you're doing the right thing. We really appreciate you being on this podcast. All the best for 2024, 2K season, Super Bowl, and everything from us here from Football Bromance. Thanks, brother.
Thanks. Hey, you want to know what's crazy? I'm going to say this one last thing. So I'm going to tell you how Germany is crazy. So a guy really just challenged me on the street to a race. Like crazy. What? Crazy. I was like, what? Oh, hey.
They're confident, man. Crazy. The Germans are confident. But
they confident and they real aggressive too, though.
not Björn. Björn is the only one that's not aggressive.
Wait, one last second. The German language, this won't make it sound aggressive, right? When they talk German, right? I mean, it's always like that, man.
Warum das ist doch scheiße, diese Scheiße hier.
I appreciate
you. Take care, man. Bye.
Thanks.
Later. Also, Leute, das war Tyreek Hill. War ein gutes Interview, netter Kerl. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja.
Und ey, warte. Was ich noch sagen wollte, Patrick, bevor wir das hier beenden. Social Media Takeover, Liebe dalassen. Danke, dass du beim Football Bromance Podcast dabei warst. German Flagge. Bei all diesen Gästen, Leute, wir reißen uns wirklich. Wir denken, das ist für uns auch, für euch und für uns das nächste Level mit diesem Podcast. Und wir probieren nicht nur Tyreek Hill ranzuholen. Wir hatten schon Bernhard Reimann. Wir wollen noch ganz, ganz viele Superstars hier reinholen. Und wir brauchen euch. Geht einfach aus den letzten Post in den Kommentaren. Flutet es,
wie Björn Werner seine Hose flutet. Größere Start als Björn Werner bei Football Bromance.
Natürlich.
Ey, danke. Ich sag mal so. Danke.
Tschüss.